Der Sneakpot ist zum Singen und Tanzen aufgelegt, um den neuen Disney-Film Encanto zu besprechen. Herzlich willkommen zu Folge 713. Mit mir hier das erste Liedchen auf den Lippen, das ist Robert Krüger.
Guten Tag.
Und in seiner Paraderolle als Casita, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert stemmt gerade noch ein paar Esel.
Hola, hombre! Oder ist es? Hola?
Ja, ja.
Spanisch genug. Jetzt haue ich hier gegen den Mikrofonständer. Das ist ja nicht so schön. Ach ja.
Ja, wir haben den neuen Film von Lin-Manuel Miranda gesehen oder mit Musik von Lin-Manuel Miranda.
Nur mit Musik.
Sagen wir so. Ich wollte. Ist nicht mal der Score, sondern die Lieder sind von Lin-Manuel Miranda. Okay. Für uns ausreichend.
Aber er hat einen Story-Credit auch bekommen.
Echt?
Ja, im Abspann. Den letzten okay. von 4 oder so. Ich weiß nicht, was da. Vielleicht durfte er irgendwie aus Musikrichtung irgendeinen Teil der Story mit beeinflussen.
Zum Thema Lateinamerika ein bisschen beraten oder sowas.
Ja, irgend sowas. Ja.
Stimmt.
Ja, Stefan hat es vorgeschlagen. Zum Glück habe ich ja letzte Woche noch zurückgezogen. Ich wollte es ja letzte Woche eigentlich schon besprechen. Bis mir dann gekommen ist, im Moment mal, Lin-Manuel Miranda, das schlägt doch der Stefan bestimmt vor. Und wenn nicht, dann ich.
Das wäre schon schade gewesen.
Stimmt.
Vor allem, wer weiß, was ich dann wieder rausgesucht hätte.
Stimmt, aber Glück gehabt. Ja, Encanto haben wir gesehen. Oder Encanto. Stefan, worum ging's?
Ja, es geht um eine Familie, die in einem lebenden Haus wohnt, würde ich mal sagen. Irgendwo in den Bergen von, ich habe gelesen, Kolumbien. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich das im Kolumbien. Film mitbekommen habe, dass es
doch,
da ist.
Irgendwo habe ich es gesehen, ja.
Ja. Ja, irgendwie sie sind auf der Flucht und dann haben sie plötzlich Magie und jedes Kind der Familie und Enkelkind und so weiter erhält eine magische Eigenschaft, also irgendwie kann Gewichte, besonders schwere Sachen heben und so weiter. Außer eben eine Tochter, die an dem besagten oder an dem Abend, wo diese Eigenschaften verliehen werden, irgendwie leer ausgeht. Und eines Tages an einem weiteren Verleihungsabend, wo ein Junge seine Eigenschaften erhält, entdeckt sie Risse im Haus und es besteht oder es droht, dass die Magie verschwindet. Und jetzt ist es an ihr herauszufinden, was passiert ist und wie sie das wieder verhindern kann.
Ja.
Um etwas vage zu bleiben und nicht den Rest der Geschichte auch noch zu erzählen, der mir aber sehr gut gefallen hat.
Ja, ein bisschen müssen wir noch.
Ja, dann.
Wenigstens in den Subtext. Ja. Aber dann lass uns doch erstmal drüber sprechen, wie es uns so im Allgemeinen gefallen hat.
Der Bob wollte über Haare reden.
Ja, also genau.
Das sind nicht die auf seinem Rücken.
Fand ich mal, da habe ich zum Glück wenig.
Die haben wieder alle wegepiliert. Nachhaltig wegepiliert.
Nachhaltig wegepiliert. Komme ich immer so schlecht dran, deshalb müsst ihr das immer machen. Ja, also Disney-Animation. Das
hat nicht mehr gemacht.
Ja, es wäre mal wieder nötig.
Ja. Zurück zum Thema jetzt hier.
Wir sind beim Thema.
Ja, ja. Haare, genau.
Haare.
Also Disney-Animation, ne? Haare sind ja so ein Ding, was sie dann irgendwann entdeckt haben, auch Pixar und
das
so.
Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass es ein Disney-Animationsfilm ist.
Genau. Hier auch wieder, also die haben alle so, unsere Hauptdarstellerin hat so eine sehr lockige Kurzhaarfrisur, also so schulterlange Haare, nur, also ja, und wie auch immer das heißt.
Was?
Und das
ich glaube, Locken heißt es nicht so, aber von der Länge her.
Ja, also sie enden kurz, bevor sie die Schultern berühren, so an den Seiten, Kinn ungefähr. Und sehr voluminös und wenn sie sich bewegt, dann fällt das natürlich alles sehr fotorealistisch durch die Gegend. Zumindest die Haare sind sehr fotorealistisch, die restlichen Gesichter haben so einen Comic-Touch. Aber das und die ganzen anderen Leute da haben auch alle, jeder haben so besondere Haarfrisuren.
Tolle Haare.
Und Haare sind irgendwie den Animateuren da sehr, sehr wichtig gewesen und das fällt auf. Und ja genau, die haben alle die Haare schön. Das fand ich sehr gut. Und überhaupt, der Film ist sehr, sehr bunt, also rein optisch so. Das Haus ist bunt und eine ihrer Schwestern hat ja auch so eine Fähigkeit, dass sie irgendwie Pflanzen,
Blumen,
ja, was auch mal, naja, nicht nur Blumen, auch so Ranken und Kakteen und also alles Mögliche, was irgendwie Pflanze ist, dass sie die, auf ihr Kommando, auf ihren Gedanken, Willen hin einfach erschaffen und überall erscheinen lassen kann. Und das ist dann auch immer enorm bunt, wenn die das macht. Und generell so, dann sind sie in diesem Blau, in diesem Tal mit grünen Hügeln und drumrum und bunte Vögel und Tukan fliegt da durch die Gegend und alle möglichen anderen exotischen Tiere. Also es ist alles extrem bunt und extrem
voll, ja, also die Bilder. Das sieht super toll aus, aber man muss schon sagen, das ist halt auch zum zweiten Mal aufgegossen, gell? Also mir hat es schon gut gefallen, aber es ist halt wie Coco, was ja fast auch im gleichen Land spielt oder im Nachbarland. Das war jetzt aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, ob Kolumbien Nachbarland von Mexiko ist, aber so grob Mittelamerika halt.
Oh.
Und es gab doch noch
ein bisschen was dazwischen.
Ich würde auch sagen, aber es macht nichts.
Ist völlig egal, ja. Also so grob verallgemeinert aus Disneys Sicht ist es so
wie gleiche Ecke. So wie Italien Nachbarland von, sagen wir mal, Dänemark ist oder so.
Okay.
Oder nochmal.
Schweden. Sind ja schon lateinamerikanische Länder, gell? Und wie hieß der andere Film? Da war noch einer, den habe ich leider noch nicht gesehen. Irgendwie Sinn des Lebens oder irgendwas mit Liebe oder keine Ahnung. Irgend so eine Liebesgeschichte. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Die auch so in der Optik genau wie Coco ist.
Ja, auch Vaiana, der Wald sah genauso aus. Also das wirkte auch so, als hätten sie da die Bäume einfach
copy-paste
drüber geschoben.
Die haben das 3D-Modell einfach gedreht und haben das Dorf an die andere Seite von dem Pfeil gebaut.
Ja, aber Vaiana war ja so schon eher blau gehalten und halt so tropisch und so. Aber das ist halt hier im Endeffekt Mexiko 2.0 wieder. Also
ja.
Also muss nicht schlecht sein. Ich mag das. Mir gefällt das. Aber es ist halt, neu ist es nicht.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes. Du nimmst ein Dorf in den Bergen, wo grüner Wald drumherum ist und machst da ein Dorf rein mit einem Haus, ein Haus, was magisch ist. Und dann spielt das ja im Endeffekt fast ausschließlich in dem Haus oder auf dem Platz vor dem Haus. Das Haus hat halt zufälligerweise noch die Fähigkeit, so magische Türen zu haben, wo dann irgendwie die Zimmer dieser einzelnen begabten Kinder sind. Und diese Zimmer, die sind halt nicht das, was man unter einem Zimmer versteht. Wenn man da, kann man durchaus reingehen und dann ist man plötzlich in, weiß ich nicht, einer endlosen Höhle mit 20.000 Stufen oder in einem riesigen Raum voller, weiß ich nicht, der scheinbar ewig weitergeht. Also das, dadurch gibt's noch
so Orte. Schöne Ideen. Das ist, also sie können einfach alles machen, worauf sie Bock haben in den Räumen.
Genau, und dadurch gibt es halt noch andere Räume, die nicht in dem Haus und nicht in dem Tal sind, aber es ist jetzt auch egal, ob das jetzt Kolumbien ist in diesem Tal, ja, könnten auch sagen, hätten auch sagen können, okay, da ist ein bisschen weniger Wald drumherum und es ist Marokko, hätte dieselbe Geschichte da stattfinden können, ist völlig wurscht im Grunde.
Ja, für mich wirkte das eh so ein, dieses eingeschlossene Tal, als ob das eben nicht in der Realität ist.
Ja, ja.
Ich hatte irgendwann zwischendrin so dieses Black Panther-Gefühl. Die sind doch auch in so einem Tal, was nicht nach außen ist, oder? War das Black Panther?
Wakanda oder so ähnlich.
Wakanda, ja, genau. Ja. Aber das war ja auch so von außen nicht sichtbar. Und hier, als es so anfing und diese Magie kam und die ganzen Felsen drumherum hochgingen, dann war das auch so, okay, wir sind jetzt eben nicht mehr da, wo wir waren, sondern wir sind woanders, wo halt aber auch niemand hinkommt. Und das erinnerte mich eben an das.
Ja.
Ist natürlich ein bisschen weit hergeholt.
Na gut, am Ende ist es halt überhaupt, also darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich habe es halt so krass auf der Metaebene gesehen, diesen Film, weil ich es halt so drängend fand, wie allegorisch der ist.
Ich gar nicht. Du erklärst mir vielleicht.
Also für mich, es geht halt darum, dass dieses Mädchen als einziges in ihrer Familie diese Fähigkeit nicht hat. Das heißt, sie gehört nicht dazu. Ja, sie ist anders als die anderen und wird deswegen auch von denen, obwohl die so in gewisser Weise so tun, als würde sie dazugehören, aber eigentlich wird sie behandelt so, du gehörst nicht zu uns. Und bis dahin, dass ihr praktisch unterstellt wird, dass sie die Familie zerbrechen würde oder dass sie das Haus, dass sie dafür sorgt, dass das Haus zerbricht. Das wird ja ihr irgendwie zugeschrieben. Und Im Ende geht's halt, ich muss das bisschen spoilern, am Ende geht's, um was sollte es auch sonst gehen, geht es darum, dass das auch okay ist, dass sie eben nicht diese Fähigkeiten hat und dass sie trotzdem dazugehört und dass das auch einen Wert hat. Also es ist am Ende eine queere Coming-out-Geschichte. Also ist ja exakt das, gell? Du kennst mehrere Leute, wo das genau so war, die eben sich geoutet haben, die dadurch nicht mehr dazu gepasst haben zu ihrer Familie, die ausgestoßen wurden aus ihrer Familie, denen so unterstellt wurde, dass sie die Familie damit kaputt machen. Also ich habe da denke an ein Beispiel, die kommt aus einer sehr ländlichen Region und die wurde wirklich verstoßen, weil sie halt...
Echt? Boah, krass.
Total krass, ja. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken, dachte ich, das ist ja krass, das ist eine queere Coming-out-Geschichte mit einem Happy End. Und das finde ich halt besonders, weil wir das neulich hatten wir ja... den letzten Film besprochen, den letzten Disney-Film, da in Cinque Terre, wie hieß der? Luca, der für mich eine Trans-Geschichte erzählt. Und der erzählt jetzt hier so eine Lesben-Geschichte, so, oder so eine Queer-Coming-Out-Geschichte. Wo ich auch dachte so, okay, da scheint irgendwie bei Disney, scheint einer an der Stelle zu sitzen, der das entscheidet, dem das irgendwie gerade wichtig ist. Oder vielleicht ist es Disney auch richtig, ich weiß nicht. Das fand ich schon bemerkenswert, dass das jetzt wieder so eine Geschichte ist, die man so lesen kann, muss man natürlich nicht. Also uns wurde der Film empfohlen von Klassenkameraden vom Lucius, von mehreren, die aus Familien kommen, die das garantiert, bin ich sicher, die haben das nicht gesehen oder haben das, ja, dass das nicht deren Thema war. Die haben das als lustigen, bunten Fantasy-Film gesehen. Aber ich finde schon, dass das drin ist. Also für mich war das drin in dem Film, deutlich.
Also für mich war das nicht drin. Ich habe das eher so gelesen, wirklich auf einer Ebene von, du fühlst dich, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du nicht so gut bist wie die anderen.
Na klar, hier ist weil es halt du hetero bist.
Ja, naja, das liest du jetzt so. Du kannst es aber auch auf einer Fähigkeiten-Ebene lesen, sondern das Gefühl zu haben, andere sind besser als ich, sei es jetzt in der Schule, sei es irgendwie im Sport oder ist ja egal was. Du hast ja, es gibt ja bei, ich weiß nicht, ob ihr das Imposter-Syndrom kennt, dass man in seinem beruflichen Feld vielleicht das Gefühl hat, man hat vielleicht irgendwelche Fähigkeiten, man hat das sogar studiert, man hat irgendwelche Abschlüsse, die das belegen und man fühlt sich trotzdem, als wäre man ein Hochstapler, der das eigentlich...
Das haben doch die meisten, oder?
Genau, das haben die meisten, selbst Leute, die irgendwie 2, 3 Professoren und Doktortitel vorm Namen tragen, gibt es Leute, die dann sagen, sie haben das immer noch. Und insofern, das haben natürlich auch Kinder und dann schauen die im Fernsehen nur Superheldenfilme und alle sind irgendwie was Besonderes und was Krasses und Cooles und sie sind irgendwie nicht so. Und ich habe den auf der Ebene gelesen, aber um dann mal zur Bewertung zu kommen, ich fand den gähnend langweilig, der hat mich so unfassbar genervt, dieser Film ging mir so auf die Nüsse, unfassbar,
das ging mir nicht so.
Diese Lin-Manuel Miranda Songs klingen wie ein Lin-Manuel Miranda Song nach dem nächsten Schublade auf, er das raus, also Schublade rein, du hörst immer dieses Schema, jeder Song klingt gleich. Im Deutschen sind sie, ich habe mit meiner Frau zusammengeguckt, sind die Songs, die Synchronisation ist unerträglich im Deutschen.
Ja,
da rollst dir die Fußnägel hoch.
Das stimmt.
Dann haben wir für die Songs auf Englisch umgeschaltet und den Rest des Films auf Deutsch geguckt. Das macht es ein bisschen erträglicher. Schnüllt sich ohne Ende. Die Geschichte hat keinen Antagonisten. Die Geschichte hat auch sonst wenig Struktur. Das meandert da so durch. Und du siehst schon von Anfang an, wo es hinrennt. Also da weiß man ja nach 10 Minuten, dass am Ende klar ist, dass sie die Familie retten muss. Und das meandert dann da so durch. Es gibt wirklich kein Bösewicht. Es gibt keine Sachen, die sich in den Weg stellen. Im Grunde ist es dann nur so ein Jump'n'Run. Sie muss dann da immer irgendwie rumhüpfen und rennen und auf irgendwelche Dächer springen. Also sie hat ja keine besonderen Fähigkeiten, aber sie springt die ganze Zeit kreuz und quer auf irgendwelchen Dächern rum und durch irgendwelche Jump'n'Run-Situationen.
Bob, ich muss dich kurz unterbrechen.
Ja, bitte.
Ich muss dich nochmal anrufen, man hört dich nicht so gut. Das wäre zu schade für den Rant. Soll ich ihn jetzt anrufen oder?
Bleib auf Temperatur.
Wollen wir entspannt über den Film reden? Nein, das wäre gemein.
Ketzer!
Steinigt
ihn!
Ja, ich hab's gehört. Ja, ich war einfach nicht überzeugt. Meine Frau wollte ins Bett gehen die ganze Zeit zwischendurch. Ich war noch genervter als ich.
Wahr sein. Also ich fand gerade die Musik, das hat mir so gut gefallen, dass eben jetzt dieses ja, natürlich klingt das alles wie Hamilton, aber es war halt diese südamerikanische Sache, die ja Lin-Manuel Miranda familiär mitbringt, war halt so deutlich und so organisch mit drin. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
das war aber ich bin auch ein Fan. Also es das, was ich mir in dem, wo er Regie geführt hat, gewünscht hätte, aber da hat er ja leider Originalmusik gespielt, die mir wiederum nicht lag.
Also, ja. Ich dachte mir schon, dass du den toll finden würdest, irgendwie. Aber ich hatte auch so das Gefühl, die Musikstücke sind so, die haben Zeit gefüllt. Die haben wenig zur Story beigetragen. Die haben hier und da mal einen Charakter ein bisschen weiter erzählt. Aber ansonsten, das kam dann war das so, okay, Geschichte ist jetzt auf Halt, jetzt singen sie,
ja, wenn sie bei Disney-Filmen halt ist.
Rennen sie durch die Gegend und
bei,
ja, aber in einem Musical, also wenn ich ihn zurückdenke an den Andrew Garfield-Film.
Ja, den meinte ich.
Da haben die Tick, Tick, Boom, da haben die Musikstücke auch die Story vorangebracht. Da haben die Musikstücke einfach nahtlos die Story weitererzählt. Und hier ist es so.
Aber dafür war die Musik alles halt scheiße.
Weiß ich nicht. Zum Teil, egal.
Ist Geschmackssache, ist schon klar.
War dann halt einfach alles auf Halt, so, und dann wird jetzt irgendwer singt jetzt mal und rennt dabei durch die Gegend und trägt Esel durch die Gegend und macht alles Mögliche.
Und also es war schön bunt und
wunderschön.
Ich weiß aber noch,
dass das sah toll aus,
ohne Frage. Als ich als Kind so Filme geguckt habe, wo das immer war, da habe ich mich immer geärgert. Da habe ich gesagt, was soll denn diese Musik und dieses Gedöns hier? Erzähl weiter, das mochte ich nicht. Aber hier
genau, war jetzt,
ich
jetzt so. Jetzt sind wir so alte Kitschlappen,
ja,
und können das genießen.
So, ach ja, ganz komm.
Furchtbar.
Komm, jazz mich noch ein bisschen von der Seite an.
Das absolute Highlight des Films sind die Einhornesel und dieses Capybara, ja, was irgendwann immer dann im hinteren Teil des Films immer so belanglos in der Ecke sitzt und alles so anguckt nach dem Motto, was macht ihr hier? Was soll das hier alles um mich
herum?
So ein Wasserschwein, so ein kleines braunes Tier, was immer so ein bisschen beteiligungslos doof in die Gegend guckte. Und ich hatte das Gefühl, ich bin dieses Tier in diesem Film. Ich sitze immer so in der Ecke und guckt so und denkt sich, was wollt ihr alle von mir? So hat es geguckt und so habe ich vorm Fernseher gesessen. Ja, ich das ist ja nicht schlecht reden. Ich meine, überzeugt
doch, mich,
warum das so toll war.
Du versuchst es.
Ich versuche es, aber ich will das eigentlich gar nicht. Ich wollte nur sagen,
ja, was die Story angeht, vorhersehbar war das natürlich wie die Wurz. Deswegen habe ich es ja vorhin auch gespoilert, weil das ist... Es wäre lächerlich, so zu tun, als könnte da am Ende irgendwas anderes rauskommen. Was für mich ihn sehenswert macht, ist die Musik, sind die Bilder und ist der Subtext. Das ist für mich. Aber das stimmt schon, das ist so schwelgerisch wie bei Coco, ist es für mich auch nicht gewesen. Aber ich finde es einen schönen, unterhaltsamen Film, der gerade so viel Spannung hat, dass es meine Kinder gerade so noch gucken können. Aber
ich habe ein paar Mal gedacht, so, das ist aber knapp hier.
Ja, meine Kinder haben zwischendrin ein bisschen sich beschwert, aber da haben ihnen dann die Augen zugehalten und gesagt, ist gleich vorbei, geht schon.
Wird gleich wieder gut.
Ja. Wo denn? Bei den Szenen am Anfang, wo die Räuber da hinter denen her sind und?
Nee, wo die durch dieses Tal oder durch diese Höhlen mit den Abgründen und so. Und selbst dann, als sie dann in diesem verborgenen Tal ist und als alles wieder gut ist eigentlich, als es schon wieder beginnt, bunt zu werden alles und man weiß, okay, es geht jetzt nur noch darum, dass sie das Haus wieder aufbaut, selbst da hat der Lucius so, wir haben ihm gesagt, so, ja, das schauen wir jetzt morgen fertig, weil wir schauen immer nur höchstens eine Stunde am Fernsehabend und den Rest dann am nächsten Tag. Und haben gesagt, so, hier merkst du doch, dass jetzt ist doch wieder gut, jetzt kommt doch nur noch das Happy End, was eben auf 20 Minuten aufgeblasen ist. Aber das war für ihn so, das glaube ich erst, wenn ich sehe.
War das bei euch auch 16 Minuten Abspann? Das fand ich schon ein bisschen absurd.
Wir haben den trotzdem geschaut, der war nett.
Habe ich nicht drauf geachtet.
Ich habe dann eine Pause gemacht und so, die 16 Minuten noch, das kann ja wohl nicht sein. Dann habe ich es durchgespult und dann waren am Schluss, waren halt die letzten 7 Minuten oder so, alle Synchronstudios noch einzeln aufgeführt mit, wer da alle Rollen gemacht hat. Okay.
Ja, vielleicht haben wir nicht den ganzen Abspann geschaut, aber einen relativ großen Teil, also dieser erste Teil vom Abspann war eben mit...
Das war ja nochmal mit Musik und Lied und so, das war ja schön.
Und genau, und Bildern und so nochmal,
ja,
andere Comic-Art und so, also eben in der Comic-Art halt.
Einhornesel.
Ganz am Anfang oder relativ am Anfang, das ich glaube, es war das zweite Lied oder so, wo diese Stoppszene war, also wo sie als einzige sich bewegt hat und der Rest stand so. Das fand ich, hat mich total an Hamilton erinnert, diese Schussszene am Ende. Ja. So, ach ja, guck mal, das hat er bei sich selber, ist er ja gar nicht. Dann ist mir, habe ich selber mit mir diskutiert sozusagen, so, nee, das war ja gar, er hat ja, ach ja, gut, aber ja.
Ja gut, zitieren sie dann halt, weil sie wissen, dass er mit dabei ist, gell?
Also, ja, genau. Ja.
Ist ja legitim.
Die ganze erste Hälfte hat diese Familie mit der Art, wie sie so über dieses Dorf, ich will nicht sagen herrscht, aber irgendwie schon auf eine Art.
Schon.
Total. Wirkte wie so eine Sekte auf mich. Ich hatte die ganze Zeit so Assoziationen an Sachen, die mir der Sekta-Podcast erzählt hat. Mit dieser Guru-Tante oben an der Spitze, Abuela.
Ja, stimmt.
Die dann immer so, alles, was sie sagt, ist quasi Gesetz und alle kriechen dahin und alle.
In dem Dorf, keiner darf raus.
In dem Dorf, keiner darf raus. Ganz genau. Also ich hatte so die ganze Zeit diesen Sekten-Vibe und dachte so, oh, okay, das ist wahrscheinlich nicht das Thema, aber das ist so creepy.
Und, ja, das stimmt.
Und dann halt Fabian auch so, einladen sollen.
Und dann diese,
was zu sagen können.
Die Moral von der Geschichte, wenn man da von der anderen Seite rankommt, ist, also alle, die in diese Familie einheiraten, ziehen auf jeden Fall in dieses Haus. Keiner zieht weg, keiner geht irgendwie in die große Stadt. Das ist alles ultra konservativ. Also es muss alles im Dorf bleiben und alles wird so lokal gelöst. So Outsider brauchen wir nicht. Und wenn einer das Nest beschmutzt, dann fliegt er raus. Und das ist alles so ganz ultra konservative Werte. Mit so einem
wenn er leichten, geht, wird nicht mehr über ihn geredet.
Wenn er genau und dann sprenkeln wir da noch so ein bisschen Sektentum drüber und fertig ist die heitere Kindergeschichte. Ich saß auf dem Sofa und war die ganze Zeit am
Würgen. Ja, stimmt, also wenn ich so sehe, wird er mir auch gerade unsympathisch. Also das überzeugt mich jetzt mehr, ja. Das stimmt. Diesen Subtext hat er auch unangenehm. Ja gut, aber im Endeffekt passt auch zu meinem Subtext, gell? Also jemand, der nicht in ein starres Bild von einer geschlossenen Gemeinschaft hineinpasst. Und ja, sei stimmt, diese geschlossene Gemeinschaft eben die heteronormativen, gell?
Ja.
Nun denn, habe ich ihn kaputt gekriegt, ha?
Nee, es unterstützt ja meine These, von daher alles gut.
Wie machen wir da jetzt irgendwie einen Knopf dran?
Punkte das dran. Ist ja, bin ich auch, fällt mir ja schwer, muss ich sagen. Also, er war für mich nicht so vom Gefühl nicht ganz rund, nicht ganz eine rote Linie, aber ich fand den Subtext gut, ich fand die Umsetzung schon gut. Ich mochte die Lieder sehr, war schön bunt. Also ich gebe dem immer noch 8 Punkte.
Ich gebe dem sogar 8,5 Punkte. Ich mochte ihn auch sehr. Mein Highlight war, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, dass 2 von den Rollen die Namen meiner Töchter trugen. Und ja, mir hat er insbesondere Musik und so wirklich gut gefallen. Auch wenn ich vielleicht den ganzen Subtext und die Sektenbedeutung gar nicht erkannt habe und mir von euch erklären lassen musste. Ich mochte ihn trotzdem.
Aber solange jemand Abuela heißt, alles gut.
Das heißt doch nur Oma, oder?
Ja.
So wie Stefans Tochter.
Die Zweitgeborene.
Die Zweitgeborene, Abuela.
Ja.
Und die Erstgeborene, Bruno.
Bruno. Das haben sie immer sehr schön betont. Bruno.
Ja, und das war doch auch so ein Running Gag bei Luca, gell? Diese Bruno-Sache.
Ja, stimmt.
Avanti Bruno, stimmt. Sagen die doch.
Ja. Ah, jetzt wurde
das. Wahrscheinlich auch kein Zufall.
Nee, natürlich nicht. Ja, interessant. Ja, ich, also, wie gesagt, ich mochte sehr die Optik. Ich mochte das Capybara, ich mochte die Einhornesel. Ich mochte die Starke, die erinnerte mich irgendwie an Bobby Draper aus The Expanse, auch so rein optisch.
Stimmt, ja.
Und vielleicht erinnern mich einfach alle ultra starken Frauen an Bobby Draper, das kann auch sein, weiß ich nicht genau. Ja, aber der ganze Rest, Musik, Storyline, Abwesenheit eines Antagonisten, keine Ahnung, man hätte da irgendwie einen bösen Zauberer oder irgendwas reinbauen können, damit das ein bisschen Pfiff gekriegt hätte.
Die Familie als geschlossene Gemeinschaft war doch der Antagonist.
Ja, von mir aus. 3,5 Punkte auf mehr komme ich.
What?
Irre. Offensichtlich.
Schleudert den Purchen zu Poten.
Tja.
Das gibt's doch nicht.
Mann, oh Mann.
Da muss ich erstmal trinken darüber.
Schnaps trinken erstmal.
So ist es.
Was trinkt ihr denn?
Ich habe neulich
Was macht man in Kolumbien rum, gell? Wenn überhaupt.
Ja, für mich war das alles Mexiko.
Ist eigentlich näher an so Pisco-Land dran, oder? Aber Kolumbien
ist nicht um. Shit, hätte ich mir ein Pisco mitnehmen können. Ich habe neulich mir einen neuen Tequila gekauft. Und zwar.
Es sind, glaube ich, 4 oder 5 Länder dazwischen.
Findet ihr das zu rassistisch, dass ich jetzt hier Tequila trinke, oder was? Soll ich lieber ein Pisco holen?
Nö, das geht doch alles.
Ist auch falsch. Es ist auch nicht Peru und es ist auch nicht Chile, aber.
So, was ist
denn? Glaube ich, in Kolumbien.
Guatemala, Honduras. Kokain,
was denn sonst?
Also, ich habe hier die Länder. Mexiko, dann kommt Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Und dann ein bisschen Kolumbien.
Genau, und er sagt nochmal, einer mit meinem Italien-Schweden wäre ich übertrieben weit weg gewesen.
Das ist nicht so. Und kilometermäßig eh.
Ach, ja, aber vom Selbstverständnis ist das doch alles Mittelamerika. Ja. Nee, es ist ja nicht mal Mittelamerika,
das ist Südamerika.
Scheiße, ich habe echt ein falsches Getränk dabei. Es ist.
Du, ich mach's mal genauso schlecht, ja?
Also ich wollte noch erklären, warum ich diesen Tequila trinke. Weil ich habe doch neulich so einen neuen Brandy, der so eine tolle Flasche hat und auch einen tollen Inhalt hat, mit so einer unfassbar haptischen Flasche. Ich habe vergessen, wie er heißt. So eine rippelige Flasche.
Den wollte ich so hab dann zum Glück nicht mehr dran gedacht und mir Geld gespart.
Genau, die wie so ein Kristall aussieht. Und ich habe jetzt eine Flasche Tequila, bin ich drüber gestolpert, bei dem Getränkehändler unseres Vertrauens, bei dem ich auch einen Haufen Aquavit gekauft habe, die auch genau diese Oberfläche hat, aber sonst anders aussieht als sie. Es hat eine rechteckige Grundfläche und ist so pyramidenförmig. Klar, muss ja in Mittelamerika so sein. Und hat aber auch diese...
Mittel- oder Südamerika?
Naja, Mexiko halt, gell? Ist ja alles Mexiko.
Wollte ich nur nochmal auf.
Naja, wenn es Tequila ist, ist es Mexiko, oder? Und der heißt 1800 Cristalino. Oder Cristalino Anejo. Und ich glaube, der ist gefiltert, weil der ist nämlich, ist deutlich Anejo, also schmeckt deutlich gelagert, ist aber ganz klar weiß, weil das halt zu der Optik gut passt. Also der ist garantiert Aktivkohle gefiltert. Macht man offensichtlich mit Tequila auch. So wie bei Rum.
Mhm. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe gerade was gemaddelt.
Oh.
Mhm. Das macht jetzt dieses Geräusch. Ich hatte zu Silvester, als der Christoph hier war, Kumquats gekauft in größerer Menge. Und so langsam fangen sie an, so ein bisschen schrumpelig außen zu werden. Das heißt, sie müssen weg. Deshalb hat es überhaupt nichts mit dem Film zu tun, sondern nur mit der Tatsache, dass ich noch leicht schrumpelnde Kumquats hier habe. Und deshalb mache ich jetzt das, was man normalerweise zu Bombay Crushed machen würde. Aber ich habe gar keinen Bombay Gin. Also nehme ich München Gin, ist auch ein Gin mit einer Stadt im Namen. näher komme ich da jetzt nicht ran. Und dann noch ein bisschen Zucker dazu und eben Eis. Das müsste eigentlich Crushed Eis sein, glaube ich. Habe ich aber nicht. Also mache ich auch das nicht richtig. Es ist im Grunde alles falsch, aber es soll sowas ähnliches wie Bombay Crushed sein.
Bin gespannt, wie er dann schmeckt.
Ja.
Ich habe hier eine Dose, Achtung, Bitburger Apfel-Cider. Habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt, stand eine ganze Zeit lang im Kühlschrank, dann stand es eine ganze Zeit lang im Keller. Jetzt habe ich es neulich wiederentdeckt, habe es wieder in den Kühlschrank zurückgestellt. Ist auch erst ein halbes Jahr abgelaufen oder so. Also wenn ich gleich seltsame Geräusche mache, dann ruf mal meine Frau an. Es ging mir nämlich so, dass ich eure Nachrichten online in 3 Minuten, oh, ich sitze schon davor, oh, doch online, oh, das war viel schneller, erst gelesen habt, als ihr wirklich schon vor den Rechnern saßt und ich dann in den Keller sprinten musste. Damit ich euch nicht zu lange warten lasse. Und dann habe ich in den Kühlschrank nach dieser Dose gegriffen und mir fällt jetzt kein besserer Filmzusammenhang ein, als diese Geschichte zu erzählen. Und jetzt werde ich sie öffnen in der Hoffnung, dass wenigstens noch Kohlensäure oder sowas drin ist.
Genau.
Viel war das nicht.
Wenn schon kein Geschmack mehr drin ist, dann wenigstens irgendein Gas, was sofort entweicht.
Aber es schäumt wie wild.
Ja.
Und es riecht vergoren, das ist ja ganz gut eigentlich.
Ist nicht ganz am Thema vorbei, ja.
Ja, aber sonst, wenn du was aufmachst und nicht weißt, ob es noch gut ist, weil es schon abgelaufen ist, ist ja vergoren eher so ein Hinweis, nicht mehr essen oder trinken.
Ja, ja. Ach, guck mal, ich hab noch einen Südamerika-Bezug gefunden. Der Zucker, den ich hier habe, das ist so ein spezieller weißer, feiner Rohrzucker. Den habe ich mal irgendwann für Caipirinhas gekauft. Açúcar Refinado Especial aus Brasilien. Ist auch das falsche Land.
Aber ist nicht so weit weg.
Aber ist immerhin der richtige Kontinent. Hab ich gerade zufällig jetzt hier beim Einschütten des weißen Zuckers gesehen, dass der passender ist, als ich das geplant hatte.
Ah ja, gut, dann bemühen wir uns alle um Nähe. Ich weiß nicht, wie wir jetzt auf The Burnt kommen, aber das hat einer von euch zweien jedenfalls geschaut. Ich vermute,
zwei von uns haben das geschaut.
Zwei?
Oh, der Christoph hat auch geguckt. Ja, ich habe damit.
Na claro.
Habt ihr darüber geredet oder habe ich das nur nicht mitgekriegt?
Du hast mich mit den Namen. Der heißt irgendwie anders auf Deutsch.
Ja, im Rausch der Sterne heißt er auf Deutsch. Ich habe das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und das lässt sich Christoph nicht entgehen. Wenn du da einen Namen von einem Film reinpostest, dann habe ich das Gefühl, rennt er sofort los und guckt
ihn. Genau, so ist es. Ja, da ich ja den anderen Film auch in der Woche vorher schon geschaut hatte, war es eh.
Hast du ja nichts zu tun die ganze Woche.
Ja eben, ich habe französische Serie fast fertig geschaut, die bespreche ich nächste Woche und habe noch zwei andere Serien gesehen. Also es ist...
Wenn man den nicht shaked und es kein Schmelzwasser hat, säuft man ja quasi den puren Gin. Das ist schon ein bisschen.
So ist es gedacht.
Ja, naja, ich glaube nicht.
Deswegen doch, oder?
Ja, ich muss hier noch irgendwie müssen diese Früchte noch mazerieren, damit da wenigstens ein bisschen Kumquat-Geschmack mit rauskommt. So. Im Rausch der Sterne würde ich damit keine kriegen. Soll ich mal zusammenfassen?
Ja, mach mal.
Jo. Also im Rausch der Sterne ist ein Film aus dem Bereich der Küche. Es geht um tatsächliche Sterne-Küche. Wir haben Bradley Cooper in der Hauptrolle. Allerdings auch noch viele andere Namen, die man kennt. Also Sienna Miller spielt die weibliche Hauptrolle. Daniel Brühl haben wir. Omar Sy aus Frankreich. Uma Thurman und Alicia Vikander in zwei kleineren Nebenrollen.
Natürlich, Alicia Vikander.
Genau, diesmal versucht sie nicht Deutsch zu sprechen.
Immer. Ach, sondern Französisch. Ich bin schon auf Temperatur.
Ja, Temperatur braucht der Film, weil es geht ja ums Kochen. Bradley Cooper spielt hier einen Ex-Sternekoch,
im Kondom.
Das ist so neumodisches Zeug, was er nicht haben will. Also er spielt eine Figur namens Adam Jones. Er ist ein Koch, der irgendwo in eine Karriere in der französischen Küche irgendwo in Paris hatte und dann wegen Alkohol, Drogen etc. abgestürzt ist irgendwie, dann einfach irgendwann die Reißleine gezogen hat und untergetaucht ist, verschwunden ist, irgendwo in New Orleans, Austern gepult hat für ein paar Jahre und im Grunde aus der ganzen Szene verschwunden war. Alle dachten, er wäre im Grunde tot. Und jetzt sehen wir, das ist so, wird uns in den ersten 3 Minuten erzählt, dieser Part. Und dann kommt er nach London und beschließt irgendwie, er ist jetzt clean, er trinkt nicht mehr und will wieder einsteigen. Er kommt jetzt diesmal nach London, nicht nach Paris und trifft da aber ein paar alte Weggefährten, unter anderem Daniel Brühl, der da Maître, sag ich mal, in einem Hotelrestaurant ist. Und den und noch ein paar andere Leute aus seiner Vergangenheit, also Omar Sy zum Beispiel, war irgendwie auch Koch mit ihm zusammen da in Paris, der ist jetzt auch in London und er versucht wieder einzusteigen, ein neues Restaurant irgendwo zu eröffnen unter seinem Namen und den dritten Michelin-Stern zu bekommen. Das ist so die Geschichte, die erzählt wird. Da sind dann viele Geister aus seiner Vergangenheit, die ihn jagen und ein Stück weit steht er sich manchmal vielleicht auch ein bisschen selbst im Weg. Und natürlich hast du dann die obligatorischen Konkurrenzküchen, die sich irgendwie da natürlich auf den Schlips getreten fühlen und du hast die Restaurantkritiker und du hast diese ominöse Vereinigung des Michelin, die jederzeit kommen könnten und sozusagen Testessen und du hast diese ganzen Diskussionen um alte Schule, neue Schule, also einmal wird der Satz gesagt, die neuen jungen Köche nennen das die Schublade mit den Pfannen das Museum. Und er, bei ihm findet halt alles in einer Pfanne statt. Und ich dachte mir, dann bin ich auf seiner Seite. Ich liebe Pfannen und Essen, die aus Pfannen kommen. Aber die neue Schule, wie Christoph gerade eben schon gesagt hat, steckt alles ins Kondom. Also die Sous-Vide-Maschine ist da überall am Start. Und das ist so ein bisschen Thema. Und natürlich seine seine Drogenvergangenheit, flammt die nochmal auf oder nicht, oder weiß man nicht so genau. Lässt er sich dauernd Blut abnehmen und wird immer untersucht. Und dann kriegen wir so eine Küchengeschichte erzählt. Und jetzt hat die Pfanne Temperatur. Christoph, was hat dich daran?
Da hat mich einiges gestört.
Eine Frage vorab. Hast du Hunger bekommen durch den Film?
Nee, eigentlich nicht.
Echt?
Nee.
Ich schon?
Nee.
Ich wollte danach kochen.
Nee, ich dachte das erst, als es so losging. Nee, ich habe mich zu viel geärgert in dem Film. Als dass ich da auf die leiblichen Genüsse und auch diese das Kochen hat ja was unheimlich, also nicht nur perfektionistisches, sondern auch so nicht nur technisches, sondern übertrieben technisches bekommen, dieses, wenn ein bisschen was, der will ja unbedingt seinen Stern da erkochen, und halt nach der Devise, wenn ein bisschen was falsch ist am Essen, also dem misslungen ist, dann schmeiß es weg. Also es war immer so, schmeiß es weg, schmeiß es weg, schmeiß es weg. Also es war, ja, da habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie der Sternekoche-Küche irgendwie nicht so nah bin. Weil
ich fürchte, das ist tatsächlich wirklich so, ne? Also
natürlich ist das so. Das war voll, ich glaube, das ganz viel.
Ich glaube, der ist sehr, diese Szenen in der Küche, ich habe noch vor dem Film, ist
total realistisch,
bin ich auch der Meinung. Als ich mit meiner Frau darüber sprach, dass ich den sehen will und sie dann gesagt hat, ja, dann habe ich gesagt, ja, aber sei dir gewahr, es wird extrem viel Angeschreie von Leuten,
ja,
das ist genau. So Military Drill in der Küche.
Nee,
darum wird's da gehen und es war ja dann auch so.
Ja, war so. Und fand was in der Gastro,
vollkommen realistisch.
Was in der Gastro generell weggeschmissen wird, also ich durfte ja mal zwar nur barmäßig auf der anderen Seite ein bisschen sein und ja, gewisse Sachen darfst du nicht mehr rausgeben und dann ist halt weg. Und
klar, also und das war hier schon, also schon extrem, und wenn ich mir halt überlege, wie ich mit Nahrungsmitteln umgehe oder versuche umzugehen wenigstens, das ist halt schon anders, gell? Oder das entspringt halt einer ganz anderen Denkweise, einer ganz anderen Philosophie, die natürlich in der Sterneküche nichts zu suchen hat, vollkommen klar, aber deswegen bin ich halt auch nicht in der Sterneküche. Und das andere, genau, und deswegen hatte ich zu den Speisen ein gebrochenes Verhältnis. Und das andere fand ich halt die Toxizität, die sicher, wie du ganz richtig sagst, eine realistische Darstellung war, fand ich eklig. Und nicht nur die Hierarchie in der Küche, ich meine, sowas weiß man natürlich, klar. Aber ich fand auch die Darstellung von ihm, also ich fand ihn, habe ihn als unheimlich toxisch empfunden. Also nicht mal zwingend toxisch männlich nur, aber also eigentlich jedes Verhältnis mit allen anderen war unangenehm.
Und ja, ich glaube, er ist aber nicht, er ist nicht angelegt, ja, dass du ihn lieben sollst. Ne? Er hat schon so,
ja, ja, Seiten, doch,
die man ihn mögen kann, aber
seine
aber
Genialität Seiten soll man dann schon irgendwie, ja, das ist so, der darf so toxisch sein, weil er so genial ist. Und das ist dann halt auch sehr geradlinig erzählt, die Story, gell? Also es ist halt, okay, er kocht sich halt zum zweiten Stern, ja, so what?
Zum dritten.
Also, oder zum dritten, ja, von mir aus. Und also, das gipfelte ja in dieser Szene, ich weiß, sowas gibt es, ja, ist mir bekannt, aber dass halt diese eine Frau dann so droppen muss, dass sie ja eine Lesbe ist, aber mit ihm mal was hatte, ja, weil er halt so ein geiler Hecht ist. Wo ich mir denke, was sollte das jetzt? Das war halt so.
Das war Uma Thurman, oder?
Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ja, stimmt.
Die hatte nur zwei Szenen und eine davon,
ja, genau, ist genau. Und da sagt sie halt so, oh, ich bin ja eine Lesbe, aber bei dir bin ich ja schwach geworden. Why? Das hatte nichts mit der Story zu tun, nichts. Das sollte einfach nur zeigen, dass er der geilste Hecht von allen ist und einfach jede klar macht, ja.
Bradley Cooper.
Ja, genau. Aber es war für mich, also das ist natürlich jetzt was, da gehe ich vielleicht zu weit, das kann gut sein, aber für mich hat dieser Film halt sehr viel so Harvey Weinsteiniges ausgestrahlt, was er ja ist. Ja, es ist halt eine Weinstein-Production und natürlich sehen wir jetzt solche Filme, wenn wir im Vorspann eben dieses große W sehen, sehen wir solche Filme unter Umständen unter diesem Vorzeichen, ja, dass wir im Hinterkopf haben, okay, welches Geisteskind ist dieser Weinstein gewesen oder ist er? Und wie muss ich vielleicht den Film auch sehen oder wie kann ich ihn sehen? Und wenn dann halt sowas kommt, was das so stark anlegt, dann bewerte ich das halt stärker. Also es kann sein, dass mir das nicht so stark aufgefallen wäre, mich nicht so stark gestört hätte, wenn es kein Weinstein-Film gewesen wäre. Aber es ist er halt.
Ja gut, aber der ist doch nur, der ist doch nur Produzent, meinst du, hat künstlerisch da jetzt, oder, also der, der ist der Besitzer dieser Firma, meinst du, hat künstlerisch in jedem einzelnen Film da so, so tief die Hände drin? Das
ja, er hat zumindest nicht gesagt, nee, schreib das um, ich will das nicht so in meinem Drehbuch haben.
Ja gut, aber am Ende hat er ja, ist ja genau das, das, wofür er bekannt geworden ist, dass er darauf Einfluss genommen hat, wie Leute agieren, welche Leute besetzt werden, welche Leute dabei bleiben, welche Leute nicht dabei bleiben, wie Dinge gemacht werden, in, je nachdem, wie gefügig sie halt sind, gell? Also nicht Leute, sondern Frauen. Oder
wie, ja, okay, also, gut, da hab ich
inwieweit
ja,
Männer da mitgehen. Ist,
ja. Hm? Da habe ich natürlich überhaupt keinen Einblick, das war jetzt nur so, ich dachte mir, weißt du, bei Weinstein Company, klar, damals, als der Film gemacht wurde, 2015, war er da ja auch noch dabei, das ist ja, der Skandal ist, glaube ich, von 2017, 18, irgendwie sowas.
Ja, danach sind die ja baden gegangen.
Genau, ja, aber damals war das ja schon eine unfassbare Riesenfirma, ne, also deshalb frage ich mich, inwiefern der da jetzt bei so einem, ja gut, es ist Bradley Cooper und Uma Thurman und so weiter, die ist ja, glaube ich, auch Teil dieser Beschuldigung
ja, gewesen. Natürlich. Hat auch, genau, ja, natürlich, genau, das hat so einen Geschmack
an. Ja, 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 okay.
So unangenehm.
Da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ich habe das Weinstein Company Logo auch gesehen und habe gedacht, ja, okay, aber...
Zucke ich direkt zusammen.
Ja.
Ja, das ist halt, da ist halt dieser Teil, ist halt nicht gut gealtert, gell? Das ist, da kann ich den Film halt nicht mehr ganz unvoreingenommen sehen und wenn er halt dann so Sachen zeigt, die in die Richtung gehen oder die so deutbar sind, dann bin ich halt dabei, gell? Also, und also ich habe ihn als ekelhaft toxisch empfunden. Ja, und die Story ist banal eigentlich, gell? Also.
Ja, also die Story, die lief im Grunde so ab, wie ich mir das auch gedacht hatte, ne? Also er kommt da wieder und dann, es ist interessant, wie dann so die also diese Nebenstory mit diesen Mafia-Typen aus Paris, die da irgendwie, die ist vollkommen sinnlos. Auch die Rolle von Alicia Vikander ist total sinnlos. Das ist irgendwie so seine Ex-Freundin aus den Pariser Zeiten und gleichzeitig die Tochter seines Mentors, der gestorben ist. Ja. Und
diese ganze Mentorgeschichte war total unsinnig.
Diese Geschichte zwischen den beiden, also was das sollte, wie die sich dann so zwei, dreimal begegnen und eigentlich hat sie total noch, also er ist sie irgendwie davongelaufen, aber gleichzeitig ist sie noch so voller Respekt und Ehrfurcht vor ihm und
Machtlappen für ihn. Natürlich, weil er halt geiler Held ist, ja.
Ja, aber es ist total unbegründet, weil...
Völlig.
Also, wie das angelegt war, wie die Rolle angelegt war von ihr und wie sie dann so auftaucht in so krass teuren Gucci-Klamotten und er kann sich nicht mal irgendwie leisten, irgendwo zu wohnen und muss bei anderen Leuten auf der Couch crashen, bei irgendwelchen Leuten, die er an irgendeiner Imbissbude kennenlernt. Da passte so viel nicht zusammen.
Und warum hat man keine Französin genommen?
Ja,
warum setzt ihr immer Alicia Vikander in Rollen, die sie nicht sprechen kann? Ich verstehe es nicht. Die ist doch nicht gut. Die ist doch keine gute Schauspielerin. Also es gibt keinen Grund, die da einzusetzen.
Alicia Was Vikander ist eine gute Schauspielerin, Quatsch? Aber halt, wenn sie Englisch
dann, sprechen darf. Dann zeig mir mal einen Film, wo sie gut ist.
Ex Machina? Noch
keinen gesehen. Ja, den habe ich nicht gesehen. Also ich finde es echt schlimm. Ich muss jetzt mal Ex Machina sehen. Es wird nicht anders. Aber also alles, was ich bisher gesehen habe, war es peinlich. Was soll denn das? Warum lässt man die Französisch sprechen? Soll es halt verdammt normale Schwedisch sprechen? Spielen.
Weil sie halt einfach sehr, sehr schön ist. Immer wenn man Alicia Vikander durchs Bild laufen lässt, vor allen Dingen, wenn man ihr so Gucci-Klamotten anzieht, dann ist das einfach schön anzuschauen.
Aber jede dritte Französin ist so schön. Und die hätte besser Französisch gesprochen. Also...
Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich habe das nicht besetzt. Das war wahrscheinlich Harvey Weinstein. So.
Garantiert war das Harvey.
Und irgend so ein Casting-Agent hier unter den Bus geworfen, der sich da sehr viel Mühe mitgegeben hat.
Offensichtlich nicht.
Ja, okay.
Ja, genau.
Okay. Also voll was überlegt, warum diese Rolle unbedingt von ihr gespielt werden muss.
Also ich kann mich jetzt auch erinnern, ich habe es doch mitgekriegt, dass du das geschrieben hattest, hatte sogar den Film nachgeguckt, dachte mir so, ach, so ein Kochen- und Küchefilm, das interessiert mich, aber jetzt, wo ihr so drüber redet, ich weiß nicht, ob ich, soll ich den gucken, lohnt sich das?
Nee. Nein, guck nochmal, das ist der viel bessere Kochfilm.
Den haben wir erst vor einem Jahr oder so geguckt, der ist echt super.
Dann oder wenn den nicht nochmal gucken willst, dann guck diesen
Das ist der mit Kochfilm. Favreau, gell?
Das ist mit Favreau, genau. Dann und Roy Choi Dingsbums, weiß ich nicht genau, wie er heißt. der andere, der Pate stand für die, also der Kochberater war und Pate stand für diesen Van. Mhm. Nee, aber wenn du den nicht nochmal gucken willst und Lust auf andere Kochfilme hast, würde ich sagen, guck dir den mit Jean Reno, diesen französischen, da weiß ich jetzt gar nicht, wie er heißt, aber den hatten wir in der Sneak mal. Müsste man auf sneakpot.de irgendwo finden können. Den fand ich auch besser. Und danach hatte ich auch da, ich weiß noch, da sind wir damals alle rausgegangen aus dem Film und wollten einen Kochkurs buchen zu viert oder zu...
Stimmt, ich erinnere mich. Da hätten wir fast beim Christ bei der Pink Bar vorne eingebucht.
Genau, ja.
Ich das kann war, mich nicht mehr dran erinnern.
War der Effekt von diesem Jean Reno Kochfilm, von dem ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, wie er heißt. Kann man aber sicher googeln. Ja, und hier, also ich hatte danach Lust, mal wieder in der Sterneküche essen zu gehen. Da muss ich nicht mitkriegen, was hinter den Kulissen vorgeht. Das ist natürlich eine sehr ignorante Haltung, das ist mir bewusst. Aber ich hatte so ein Schmerzen in meiner Brust, wenn ich daran denken musste, dass jetzt demnächst das Rheingau-Gourmet-Festival vor der Tür steht.
Oh ja.
Was im Moment auch irgendwie so aussieht, als ob sie es scheinbar durchführen. Ja.
Ja.
Ich kann es aus Sicht der Gastro, aus finanzieller Sicht der Gastro absolut verstehen, dass sie sich an den Strohhalm klammern und so lange planen und machen wollen, bis es ihnen verboten wird. Aber ich kann da nicht mit gutem Gewissen hingehen.
Nee, unterm Strich ist es halt stupid.
Ja, aber trotzdem kann ich es verstehen, dass sie es machen.
Ja.
Und da musste ich so zurück dran denken und dachte,
das war so cool, als wir da waren. Das war so
gern mal wieder in die irgendwo Sterneküche essen. Jetzt habe ich natürlich auch zwei kleine Kinder und keine richtige Kinderbetreuung und irgendwie alles schwierig. Ich kann im Moment nicht mal normal essen gehen, geschweige denn Sterneküche. Aber das hat es schon ausgelöst und meine Alternativhandlung war dann so sofort mir zu überlegen, was könnte ich mal wieder aufwendigeres kochen, wo könnte ich mal wieder irgendwie meinen diesen Drang, den dieser Film so ein bisschen ausgelöst hat, wenn der dann immer die Sachen da auf den Tellern drapiert hat und die haben das dann so in Hochglanz eingefangen und einmal lag da irgendwie so, ich weiß nicht, irgendein Ochsenbäckchen oder irgendwas und es war so fantastisch rosé und diese Soße da drüber und du hast es so angeguckt und ich habe gedacht so, diesen Teller bitte aus meinem Fernseher raus, jetzt sofort, Pause drücken, ich will den aufessen. Das konnte der Film schon, aber bei dem Rest bin ich schon bei dir, Christoph. Das, die Story hält kein Wasser und das hatte Probleme vorne und hinten. Aber ja. Ich war besser unterhalten als bei Encanto. Bei Encanto habe ich mich hart gelangweilt und hier hatte ich wenigstens was so zum Zugucken, was mich bis zum Ende bei der Stange gehalten hat. Und Daniel Brühl, muss ich sagen, macht sich sehr gut zwischen diesen Hollywood-Schauspielern. Der ist echt angekommen in Hollywood Daniel Brühl kann nach diesem Film, das wusste ich auch nicht, von sich behaupten, dass er mal mit Bradley Cooper geknutscht hat. Also, wer kann das schon von sich sagen?
Vor allem mal. Ja. Ja. Christoph, vielleicht hätte Daniel Brühl für dich singen sollen, dann hätte er vielleicht besser gefallen.
Hä? In was haben wir den singen sehen?
Nee, gar nicht, nur weil er ja in den Canto wurde ja auch gesungen.
Ach so, ja, stimmt.
Kochen ist ja, Chefsache, war der Jean Reno Film übrigens.
Ah, ja, sie.
Stimmt.
Ja, das war ich mich. Spanisch, egal.
Oh je, hallo.
Ja und, Jean Reno ist doch Spanier.
Ist das so?
Ist er nicht Franzose?
Ja.
Sind Algerier? Sind die nicht alle immer Algerier, die in Frankreich Karriere machen im Schauspiel?
Da sind wir jetzt auf dünnem Eis, aber ich dachte, er ist Spanier.
Er ist in Marokko geboren, in Casablanca geboren. Aber es ist ein Franzose.
Echt? Das ist
also zwischen Algerien als französischer Schauspieler geführt.
Zwischen Algerien und Spanien.
Habe ich im Kopf, dass er Spanier ist. Ja, keine Ahnung. Vielleicht verwechsel ich es auch. Naja, egal. Ich habe es heute nicht so mit Ländern.
Die Eltern sind aus Spanien nach Marokko geflohen und dann nach. Und er wurde in Casablanca geboren. Und
also der Name suggeriert es ein bisschen, oder? Juan Moreno y Herrera Jiménez. ja, nicht sehr französisch, muss ich sagen. Ja, is doch, a French aber, actor of Andalusian Spanish origin. Steht in der englischen Wikipedia.
Der in Marokko geboren ist.
Interesting.
Also ein Afrikaner. Gut, machen wir weiter.
Was? Nationality French.
So. Weiß jemand, wo wir sind? Wer wir sind?
Wir sind.
Achso, wollt ihr noch?
Und du wollt moderierst ihr noch das nächste
abschließend,
Thema.
Abschließend, also eher nicht gucken, lieber die anderen guten Kochfilme gucken.
Ja, ich mochte das nicht.
Gut, als nächstes hast du Kids geschaut. Das ist doch so eine deutsche Serie, die im Moment durchs Dorf getrieben wird, oder?
Diese kleinen Leute, die bei uns durch die Wohnung laufen, oder?
Genau. Stimmt, gab es mal einen Film in den 90ern, oder? Der irgendwie so ein Skandalfilm. Aber nee, nicht Kinder, sondern Kids von Kitzbühel. Ist eine Netflix-Serie, die so ein bisschen so Elite auf Österreichisch sein will. Und das auch leidlich ist.
Auch mit Cliffhanger?
Nee. Ich würde eher sagen, es ist eine Miniserie.
Also okay.
Es ist am Ende so ein Kniff oder ein Dreh, wo man sagen könnte, okay, da könnte man sich zur Not eine Fortsetzung hin konstruieren, aber eigentlich braucht es das nicht. Also eigentlich ist es einfach nur ein netter Dreh am Ende. Das Ganze ist eine Rachegeschichte und eine Geschichte so im Schickeria-Milieu, natürlich, Kitzbühel, logisch, und so dieser Kontrast zwischen den armen Dienstleister ansässigen Kinder in Kitzbühel, die halt so Diener spielen oder eben Service machen, und halt so Influencer und superreiche Hoteliers-Söhnchen und sowas, die zum Großteil aus Deutschland kommen und halt sich in Kitzbühel halt da festgesetzt haben und total rücksichtslos agieren. Und und einer hat halt eine Rechnung offen mit einer anderen und begeht da so ihren Rachefeldzug. Wir wissen, wo es endet in der ersten Szene, weil es ist ein kommt halt gleich im Endeffekt das Finale oder kurz nach dem Finale kommt halt im ersten Bild und dann kommt so irgendwie so und so viel Zeit vorher und dann wird halt in Rückblende erzählt. Das Ganze ist ganz unterhaltsam. Die Figuren sind zum Teil natürlich überzeichnet oder sind eigentlich so gut wie alle überzeichnet. Aber es ist schon, kann sich schon mit Elite messen, finde ich. Also macht schon Spaß, schaut sich schnell weg. Unheimlich schöne Landschaftsbilder, finde ich. Also ist halt, Kitzbühel ist halt auch wunderschön, muss man schon auch sagen.
Ja.
Tolle Schneebilder, tolle Pistenbilder. Ich hatte sofort Lust, endlich mal wieder Skifahren zu gehen.
Das
ist schmerzlich schön. Gemerkt, wie lang das her ist, dass wir zusammen Skifahren waren. Ich glaube, 12 Jahre jetzt oder? Nee, länger, 13 Echt? Jahre ist es jetzt her. Ja. Und ich war danach nur noch einmal einen Tag Skifahren. Also es war im Endeffekt, wo wir zusammen Skifahren waren, war praktisch fast das letzte Mal. Und mir fehlt das sehr. Ich habe da große Sehnsucht, habe ich jetzt gemerkt. Das merkt man ja eh jetzt in Corona-Zeiten, dass so das Fernweh nimmt einfach zu. Das ist halt leider so. Und das hat dieser Film schon geschafft. Oder diese Miniserie. Was fand ich ein bisschen störend war, was Schnee anging, auf den Gebüschen lag eindeutig Fake-Schnee. Und da muss ich sagen, das ist peinlich. Ja, wenn man das so sieht. Wenn es so nach Fake-Puder aussieht.
Das ist das Problem mit deinem 4K-Fernseher.
Das kann sein, ja.
So, sowas haben wir nicht, uns wäre das nicht aufgefallen. Stefan schon mal gar nicht mit seinen 1300 Pixeln.
Wenn überhaupt. Gefühlt insgesamt 1300 Pixel. Und wir haben uns das Sofa ein bisschen näher herangestellt, das war keine gute Idee.
Aber es war einfach so offensichtlich, so wie man in so Möbelhäusern so falsche Weihnachtsbäume mit so weißem Zeug einsprüht. So war da das Gebüsch eingesprüht. Das war fies. Ach genau, und noch was vielleicht auch das 4K-Problem war, die Hauptdarstellerin hatte krass unreine Haut. Was ich auch irgendwie passend fand, weil es halt schon so man war gerade so nicht Teenager, auch gerade so noch Teenager waren. Deswegen hat es schon gepasst. Aber die hat halt dann der Hauptinfluencer, also von der Influencerin, den Typen ausgespannt und das war alles so, so nicht so richtig glaubhaft. Also es war so, ich fand, also nicht nur, weil sie unreine Haut hatte, sondern ich fand sie insgesamt einfach, ja, sie sollte ein bisschen die graue Maus sein, aber sie war einfach zu stark die graue Maus. Also es war einfach, häufig in einem Hollywood-Film wäre das halt das andere Extrem, da hätte man halt einfach irgendeine super heiße, super geile Schnecke genommen und hätte ihr eine Brille.
Man hätte ihr irgendwas aufgesetzt.
Man hätte ihr eine Brille vielleicht.
Oder so, ja.
Ja, jetzt hat er uns vorhin gesagt, dass sein Handy leer
ist. Ah, da ist er wieder.
Ach, schade. Was habt ihr denn gehört?
Bis zum Anfang von dem Wort Brille sind wir gekommen und dann war es weg.
Ja, also genau, die haben halt irgendeine, habe ich über Amerika schon gesprochen?
In Amerika wäre es eine super heiße Schnecke. Da hätte man ihr eine
Brille. Genau, mit einer Brille auf. Richtig. Und hier ist es halt so, dass sie halt auch eine graue Maus ist, ohne Brille, aber sie ist halt wirklich extrem grau. Also es ist so unattraktiv eigentlich. Also
schon vielleicht fast
stehen Kinder heutzutage auf anderes. Ja, wirklich so. Also es war so,
Gleich redet er noch drei Sätze und dann benutzt er wieder das Wort grob an irgendeiner Stelle.
Ja, sie war nicht ganz grob, aber aber halb grob.
Halb grob. Ich bedauere das wirklich manchmal, dass wir uns damals entschlossen haben, oben bei dem Sendungstitel immer nur den Filmnamen hinzuschreiben. Diese Sendung könnte einfach 713 halb grob heißen.
Sie war halb grob.
Ich werde das einbauen. Ich bin ja auch.
Aber jetzt mal, also es geht um Rachegeschichten. Ja, das heißt also, Liam Neeson kommt auf jeden Fall noch irgendwo vor oder kennt man irgendeinen
der anderen? Auf jeden Fall. Liam Neeson regelt das Ganze natürlich dann.
ich gucke Rachegeschichten nur, wenn Liam Neeson drin vorkommt. Das stimmt nicht, aber.
Und ein großes Problem, was ich noch hatte, war, es gibt eine, natürlich, ist ja wie Elite gemacht, deswegen muss auch das vorkommen, es gibt natürlich auch eine schwule Liebesgeschichte. Natürlich auch so zwischen einem der ganz Reichen oder dem Reichsten und einem von den, also einem Bauernjungen, ja, oder einem Bauernsohn. Klar, wie könnte es anders sein? Und das Problem, was ich dabei hatte, war, dass mir dieser reiche junge Mann so krass unsympathisch war. Also ein bisschen war er darauf angelegt. Ich glaube, er sollte auch sympathisch sein. Er sollte sowas Wurstiges, Sympathisches, Verpeiltes haben. Aber ich fand ihn, der hatte so einen ganz fiesen 70er-Jahre-Porno-Oberlippenbart. Viel zu groß und
Das wird wieder in. Warte mal noch 2 Jahre, wir tragen alle Oberlippen-Pornos.
Ja, bestimmt. Ich habe da immer noch zu wenig Bartwuchs auf der Oberlippe, das wird bei mir nichts mehr. Ich fand ihn mit Tendenz zu eklig, also so nicht mal nur sein Aussehen, sondern auch wie der war, seine Art war irgendwie widerlich. Mich hat er angewidert und deswegen konnte ich diese Liebesgeschichte sehr schwer mittragen. Ich hoffe, das war nicht so angelehnt, nicht so angelegt, glaube ich auch eigentlich nicht. Weil das halt ein echt ungutes Trope wäre, ein altes. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Sonst, die Influencerin war eine typische oberflächliche Influencerin. Es hat schon gepasst. Ihr Typ war okay. Und die Protagonistin, ja, wie gesagt, ein bisschen grau. Aber insgesamt ist das Ding schon irgendwie rund. Also es ist halt eine österreichische Telenovela, gell?
Lieber das will, oder lieber Elite?
Warum nicht? Das frühe Elite fand ich gut. Die letzte Elite-Staffel fand ich eine Zumutung. Wir überlegen stark, ob wir jetzt das neue, ist jetzt gerade eine neue Staffel, glaube ich, raus, ob wir die schauen wollen. Ich bin eigentlich dagegen. Also Elite hat sich stark totgelaufen. Also ich hoffe, dass bei Kids einfach keine nächste Staffel kommt, weil wenn man den Mut hat, eine Staffel stehen zu lassen, dann bleibt es mehr Kunstwerk, finde ich. Das ist natürlich kein Kunstwerk. Aber verglichen mit Elite hat, wenn es nur eine Staffel gegeben hätte, wäre wahrscheinlich vorne gewesen. Ja, wäre vorne gewesen, wäre besser gewesen. Aber dadurch, dass sie sich echt abgewertet haben durch den Mist, den sie jetzt am Ende gemacht haben, muss ich sagen, das ist schon runder hier. Also das ist schon, man kann das schon gucken. Stefan, du könntest das durchaus gucken.
Okay. Das gut. Okay.
Die Story ist ja eine geradlinige Rachegeschichte. Also so ist okay. Geht.
Okay. Bleiben wir bei Kids. Jetzt Kids, die sich hauen. Cobra Kai 4.
Oha. Oha.
Wie oha?
Cobra Kai 4, vierte Staffel. Mir hat ja schon die dritte nicht so richtig Spaß gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Wurde auch dann so toxisch, war diese Anfangsidee, dass Bezug nehmend auf die 80er Jahre Filme, dass die damals die Bösen waren, jetzt die sympathischen Loser sind und die damals die Protagonisten waren, sind halt jetzt die arschlochigen Idioten. Das war ja ein guter Kniff und den haben sie aufgegeben jetzt. Es ist jetzt im Endeffekt so, dass dieser Miyagi-Dojo, der also in den 80ern die Guten waren, die sind jetzt in der gleichen Weise wieder die Guten, so die Sanftmütigen, die so ein sanftmütiges Karate machen. Und der damals den Cobra Kai geleitet hat, der jetzt ja aus Cobra Kai rausgeputscht wurde von seinem damaligen, auch einem der damaligen, also der wurde rausgeputscht von dem, der in den 80er-Jahre-Filmen der Dojo-Meister vom Cobra Kai war, der halt jetzt als Oberbösewichter eingeführt wurde. Und der wie heißt der, Lawrence, glaube ich, der halt im Endeffekt der Protagonist der ersten 2,5 Staffeln ist, hat halt jetzt einen neuen Dojo gegründet, der so ein Hau-drauf-Dojo ist, der im Endeffekt so Cobra Kai, so Brutalo-Karate, und er tut sich jetzt zusammen mit dem Miyagi-Dojo und im Endeffekt geht es darum, dass sie als ungleiche Brüder was zusammen auf die Beine stellen und sich gegen den jetzt wirklich wieder bösen Cobra Kai-Dojo behaupten. Und das ist so blöd und ich habe hier geschrieben, Zusammenschweiß-Scheiß. Es ist
schönes Wort.
Total überflüssig. Ja, genau. Es ist langweilig, es ist hochgradig toxisch, es ist wirklich unerträglich. Die jungen Darsteller sind durch die Bank total beschissen, also wirklich ärgerlich beschissen, und zwar einer wie der andere. Ich habe noch 2 Folgen abgebrochen. Ich habe gesagt, nee, das schaue ich mir nicht länger an. Das ist einfach Zeitverschwendung.
Die letzten beiden Folgen der vierten Staffel haben auf IMDb über 9 Punkte.
Echt?
Vielleicht hast du was verpasst. Ich werde sie mir nicht angucken, aber...
Sag doch sowas nicht. Ich dachte, da kann nichts mehr. Ja, gut, dann werde ich es vielleicht doch mal gucken. Aber ich bin der Meinung, da kann nichts mehr passieren. Weil es ist halt, was soll da passieren? Es ist natürlich darauf angelegt, dass die sich irgendwie zusammenraufen, und es werden sie wohl auch tun, aber ich fand's blöd, ärgerlich blöd. Mann, jetzt haben die 9 Punkte. Na gut, dann muss ich es gucken, es hilft ja nichts.
9,1 und 9,5 haben die letzten beiden Folgen.
Das kann doch gar nicht sein. Wie viele Leute haben da abgestimmt? 3 oder was?
Jetzt habe ich das Tab zugemacht, das frag mich doch sowas nicht.
Ja, natürlich. Das kann schon sein, die Leute, die bis zur 5. Bis zur 8. Folge oder 9. Folge der 4. Staffel kommen, die finden es dann halt auch toll, weil die sind ja Fans, aber alle, die auch nur ein bisschen was in der Murmel haben, die haben es halt nach 2 Folgen abgebrochen. Könnte eine Erklärungsmöglichkeit sein.
Könnte, ja. Ja, ich wollte nur so einen Maulschlüssel in deine Argumentation werfen und gucken, was passiert. Wie sagt man Monkey Ranch auf Deutsch? Das ist. Monkey Ranch ist so ein Engländer, ne? Oder? Im Amerika. Kennt ihr dieses Sprichwort, dass man eine Monkey Ranch irgendwo reinwirft und dann geht's kaputt, also so ins Getriebe? Ich weiß nicht genau, wie das Saying geht.
Engländer oder Franzose?
Im Amerikanischen hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, eine Monkey Ranch ist so ein im Deutschen nennt man das einen Engländer. So ein verstellbarer Maulschlüssel, wo du
so eine
Madenschraube hast, wo du dann quasi jede beliebige Größe zwischen zwischen irgendeinem Minimum und Maximum da einstellen kannst von diesem Ding. Egal. Völliger Themen im Gleiser. Okay, Cobra Kai.
Ja.
Ja, also mich ficht ja dieses Karate nicht an. Ich habe das ganze Karate-Kid-Zeug als Kind nicht geguckt und ich habe jetzt diesen Besprechungen von 4 Staffeln Cobra Kai beigewohnt und mich lockt es überhaupt nicht. Stefan, wie ist das bei dir?
Ähnlich aufgeregt, ja.
Okay. Vielleicht, also ich hoffe, dass unter unseren Hörern jetzt ganz viele Leute sind, die das immer freut, dass du das besprichst, aber wir können da leider nicht viel teilnehmen.
Es hat halt auch mit Karate so gar nichts zu tun. Also ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, ob das, das war in den ersten Staffeln auch schon so. In den ersten Staffeln ging es mehr so um das Zwischenmenschliche und so ein bisschen in Nostalgie der 80er-Jahre-Filme. Und hier ist es halt jetzt plump, dumpf, ja, wie gesagt, Zusammenschweiß-Scheiß. Es hat halt mit Karate gar nichts zu tun eigentlich. Sieht auch nicht gut aus, die Karate, die der machen. Sieht blöd aus. Also, naja. Egal, weg damit. Komm, nächstes
Thema. Weg damit.
Auch weg damit. Haus des Geldes, Staffel 5. Zweiter Teil, 5. Staffel oder so ähnlich. War doch.
Da warst du doch auch total böse, dass das immer noch irgendwie. Oder?
Ja, war ich total ärgerlich. Wieder ein Cliffhanger. So.
Ja, aber vor allen Dingen in der Mitte der 5. Staffel. Es war jetzt nicht so 5. Staffel fertig, Cliffhanger, sondern so halbe Staffel fertig und dann.
Genau. Und jetzt kam die zweite Hälfte, 5. Staffel und wir hatten gerade Cobra Kai weggeschmissen, dachten ich, komm, jetzt, wir schauen jetzt 2 Folgen Haus des Geldes, dann haben wir das auch hinter uns. Die kriegen die Kurve.
Sind die eigentlich immer noch in dieser Bank oder sind die in diesem Gelddruckhaus oder sind die mittlerweile woanders?
Nee, die sind nicht mehr im Gelddruckhaus, die sind jetzt in der, also die sind nicht in dem, wo sie in den ersten 2 Staffeln waren, sondern die sind ab der 3. Staffel sind sie in der Zentralbank, glaube ich. Also das ist gleich in Grün halt. Ich glaube, ersten 2 Staffeln waren sie, glaube ich, in der Notenpresserei, Notenblinks und jetzt sind sie da, wo die Goldreserven liegen. Ist das die Zentralbank? Ich glaube ja, gell? Es geht jetzt um Goldraub. Ich hatte ja bei den ersten Folgen der 5. Staffel, also dieser ersten Hälfte, hatte ich ja bemängelt, dass es im Endeffekt ein Kriegsfilm ist, der ultra schlecht gemacht ist, oder also taktisch ultra schlecht gemacht ist, sehr, sehr unglaubhaft. Das ist jetzt schon auch noch ein bisschen so, also so Special Force Einheiten, die halt absurde eher Terminator Fähigkeiten haben. Also die Schrapnell zersiebt sind und trotzdem noch sich durch irgendwelche Luftkanäle robben und obwohl sie eigentlich schon einen Splitter in der Leber stecken haben und so. Also das war so cringe und ärgerlich. Aber insgesamt nimmt er schon auch Fahrt auf eine angenehme Weise, fand ich. Also es geht ziemlich stark den Bach hinunter, was den Erfolg unserer Protagonisten angeht, aber gerade so zwischenmenschlich ist, also der Professor ist ja mehr oder weniger auf der Flucht, / im Gewahrsam von der Kommissarin, die seit, ich glaube, Staffel 3 praktisch sein Gegenspieler war. Er hatte ja in den ersten 2 Staffeln auch so eine Kommissarin oder nicht Kommissarin, ich weiß nicht, wie das in Spanien heißt, irgendwie anders. Als Gegenspielerin, die, ihr kleiner Spoiler, die er ja sehr stark angebaggert hat, ohne dass sie wusste, dass er das ist und halt auch klar gemacht hat, gell? Und die ja Teil der Bande jetzt auch ist. Lissabon, ja. Also die ist seine Geliebte. Und jetzt hat er halt wieder so eine Gegenspielerin, eine Schwangere, bisschen älter, also die ist, glaube ich, 49, die Schauspielerin, und sie spielt hier auch eine Frau, die etwa dieses Alter hat, die aber trotzdem ganz ultra hoch schwanger ist, also 9. Monat, und die jetzt so ein bisschen, ja, auch so ihre eigene Suppe kocht, die so ein bisschen ausgestoßen wurde von der Polizei und trotzdem hier weiter ermittelt, ihn weiterjagt, und die sind jetzt im Endeffekt zusammen auf der Flucht, und die Chemie zwischen denen ist sehr, sehr gut. Also die ist viel besser und viel glaubhafter als zwischen ihm und Lissabon sie in den ersten zwei oder in allen Staffeln war. Das war immer ein bisschen zu hauruck erzählt und nie so richtig glaubhaft. Und das mit ihr hier ist viel langsamer erzählt und viel weniger explizit. Also er wird jetzt nicht der Lissabon abspenstig, aber es ist eine schöne Harmonie zwischen denen. Also wirklich wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, und dann so die Verwicklung, die kriminellen Verwicklungen, das sind schöne Thriller-Verwicklungen. Also es ist okay, ist nicht so langweilig, wie die anderen Staffeln zum Teil waren. Und dann ging das so, guckte ich irgendwann, wir haben es, glaube ich, an einem Abend angefangen. Genau, das war, wo wir Burnt geschaut hatten. Und dann haben wir diese zwei Folgen Cobra Kai und dann haben wir Haus des Geldes angefangen. Dann war es schon ziemlich spät, es war schon wieder 2:30 oder so. Und wir haben dann gesagt so, es war völlig, es fesselt schon, ja, es ist leider so, fesselt schon. Und ich habe dann irgendwann gesagt so, Theresa, wir müssen jetzt mal ins Bett gehen, es ist echt spät, habe ich so gesagt vom Gefühl. Und ich dachte halt, es wäre irgendwie 12:45 oder so. Und mache halt den Fernseher oder gucke, sehe dann halt, es sind noch 1,5 Folgen. Und habe dann zu Theresa gesagt so, hier, guck mal, es sind noch 1,5 Folgen und es ist ziemlich aussichtslos gerade für unsere Protagonisten. Das heißt, es läuft wieder auf einen Cliffhanger raus. Das brauchen wir jetzt nicht schauen heute Abend. Und dann gucke ich auf die Uhr und es ist eben, ich glaube, 2:30 war es. Oder es ist nach 2:30. Es war auf jeden Fall, es war brutal spät. Und dann haben wir am nächsten Tag das fertig geschaut. Und ich muss jetzt spoilern, es tut mir leid. Es ist sehr versöhnlich und es ist kein Cliffhanger. Die Geschichte wird abgeschlossen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also es war richtig, es hatte schon fast eine gewisse Eleganz. Und der Abschluss kommt sogar relativ früh und die lassen sich dann wirklich Zeit, am Ende noch so ein Abgesang auf die Protagonisten und man das fühlt sich richtig gut an am Ende. Also es, ich war richtig versöhnt. Ob das natürlich rechtfertigt, diesen ganzen Quatsch sich anzuschauen, das steht auf einem anderen Papier. Aber wer schon so weit gekommen ist, der kann es jetzt auch noch zu Ende bringen. Also zweite Hälfte der 5. Staffel
fand ich gut. Da sind 3 Staffeln davor, die ich auch noch gucken müsste.
Das ist zu weit. Also ich würde mal sagen, wer 4 Staffeln geschaut hat, der kann jetzt die 5. auch noch schauen. Weil die 5. besteht aus Hälfte Krieg und dann Hälfte guter Thriller. Aber wer wieder Stefan erst 2 Staffeln geschaut hat.
Ich habe mich ja so geärgert an dem Cliffhanger, dass ich ja den 2. gar nicht weitergeguckt habe.
Ja, und die anderen Cliffhanger sind noch schlimmer.
Ja gut, aber das ist ja jetzt alles verfügbar, da kann er ja direkt weitergucken.
Ja, genau.
Da hängt er ja nicht ein Jahr fest, so wie du.
Ja, aber es ist schon langsam erzählt am Anfang.
Zur Einordnung der IMDb-Scores, hier hat die erste Hälfte der 5. Staffel hat so 7, ein bisschen was im Schnitt. Und die zweite Hälfte hat 8, ein bisschen was mit dem Höhepunkt am Ende, 8,5, 8,6 die letzten beiden. Nur mal so zum Vergleich.
Ja, diese Erleichterung. Genau, diese Erleichterung, dass kein Cliffhanger am Ende kommt.
Ja, aber ist ein ganzer Punkt unter den letzten beiden Folgen von
ist Cobra schon klar, Kai. Aber also nur so. Ernsthaft, bei diesem Cobra Kai, da stimmt irgendwas nicht. Ganz ehrlich, das kann nicht sein.
Wahrscheinlich ist das so.
Ich denke, nächste Woche wird Christoph uns erzählen, was nicht stimmt.
Ich vermute es auch.
Du kannst ja nur die letzten beiden Folgen gucken. Das ist doch, kann man ja irgendwo lesen und dann ist gut.
Ja, ja. Gute Idee eigentlich, ja.
Ah, sehr schön. Ja,
so, lass uns zu angenehmeren Themen kommen, zum Beispiel irgendwas mit Hühnern oder so.
Zu geileren Themen möchte ich fast sagen.
Hörer der ganz alten Schule, Michael, hat uns einen Kommentar geschrieben. Ich bin fast vom Stuhl
Der Hörer ist ganz alt, was?
Der Hörer hört uns schon sehr lange. Ob der ganz alt ist, weiß ich nicht, aber Michael hat schon Kommentare geschrieben in Folgen, die hatten noch zweistellige
Nummer. Da war ich noch nicht dabei.
Das geht, glaube ich, nicht. Christoph, das zielte auf dich für die Hühner und ich habe da wurde ein Link gepostet mit dem Satz, hier ein Deal zur aktuellen Folge, @Christoph. Und dann klickt man das an. Willst du das vorlesen oder soll ich?
Ja, es ist super. Ist ein Überschrift geiler Hühnerhelm für 1,64 Euro. Steht allerdings dort nicht, was es für Versandkosten ist. Gibt. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Motorradhelm in der Größe, dass man ihn einem Huhn aufsetzen kann, auch mit so einer Schnalle, dass man es praktisch unterm Kinn oder unterm Kinn, kann ich sagen, bei einem Huhn, gell?
Schnabel.
Unterm Schnabel festmachen kann, dass das halt diesen Helm aufbehält. Und zur Beschreibung steht, ultimativer Kopfschutz für euer Federvieh. Ich persönlich weiß nicht, wie ich mein Leben bisher ohne diesen großartigen Helm gemeistert habe. Solltet ihr noch keine Hühner haben, gilt wie immer, besser haben als brauchen.
Genau. Das ja. Ganze bei My Deals.
Dann hier noch.
Und man kann
Man
kann das bei AliExpress bestellen. Also es ist jetzt nicht irgendwie die Webseite von Michael, sondern es ist tatsächlich irgendwie.
Nee, genau.
Man kann das so kaufen in China.
Und hier ist noch ein Zitat aus der Originalbeschreibung. Große Funktion, verhindern die Hähnchen aus Zerschlagen und schützen die Huhn der Kopf. Ah ja. Alles klar, oder?
Die Größe der Helm eingestellt werden kann um verschiedene Größen von Geflügel und es ist genug Raum für Expansion, sodass es nicht Schaden ihrer Geflügel, wenn getragen.
So, ich mein, helle Farben und interessante Muster machen die Kleider attraktive. Hergestellt von Kunststoff und elastische Band.
Ja. Der Helm ist sicher und komfortabel. Sicher Material. Ja, 4x4,5 Zentimeter, ein Helm für Hühner.
Du solltest vielleicht doch nochmal überlegen, zwei, drei bestellen, oder? Also.
Ich frage mich, warum? Also, warum stellt man sowas her? Ich verstehe das nicht.
Ich glaube, es ist ein Schlüsselanhänger.
Ja, aber auch als Schlüsselanhänger, warum hat er dann diese Schnalle für unters Kinn? Das ist doch, ergibt es irgendeinen Sinn?
Ich habe jetzt gerade mal Hühnerhelm gegoogelt und man findet tatsächlich Bilder, also viele sehen so aus, als ob sie 1:1 aus diesen Angeboten sind, aber es gibt auch Hühnerhelme, die so Gefieder nochmal oben drauf haben und dann gibt es tatsächlich viele Fotos von Hühnern mit Helmen.
13.000 ja, Ergebnisse.
Photoshopped oder?
Das vermag ich jetzt nicht zu sagen, ich habe keins angeklickt, aber vielleicht. Du hast doch jetzt Hühner und hast jetzt eine Woche oder so mit den Viechern. Wenn ich dir jetzt so einen Helm in die Hand drücken würde und würde dir sagen, hier das Huhn da hinten links mit dem blauen Ding am Kopf, da mal bitte den Helm drauf. Glaubst du, das würde gehen oder wäre das mehr alleine, so eine Foltermaßnahme zu versuchen, das da dran zu kriegen? Oder?
Ja, das wäre eine Foltermaßnahme und alleine würde ich das nicht hinkriegen. Also ich könnte das Huhn festhalten und du könntest ihm den Hut aufsetzen. Das würden wir wahrscheinlich hinkriegen, aber es wäre schon eine Foltermaßnahme, ja.
Okay, also das heißt, die fighten dann, ja? Hast du nicht irgendwie sowas erzählt, wie wenn es dunkel wird, dann sind die paralysiert oder sowas? War das nicht so? Kann man das abends denen aufsetzen?
Stimmt, man kann einfach. Ja, ist eine gute Idee, könnte man machen, ja. Also ob das eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt, aber man könnte das machen.
Die Frage ist doch jetzt, hast du jetzt gerade, während wir hier gesprochen haben, die schon bestellt oder nicht? Oder was ist jetzt hier los?
Ich habe gerade gesehen, das gibt's nicht nur bei Ali, es gibt's auch bei eBay. Aber das meist, hier ist kostenloser Versand, 3,52 Euro, also das ist ja schon fast, da wird's dann interessant.
Klicken.
Da wird's dann interessant.
Als ich den Link angeguckt
habe,
das erste Ding, was es lädt, geiler Hühner, das ist auch das Wort geil damit. Was ist daran geil? I don't get it.
Ich versuche ja momentan noch die Hühner, so, dass die Hühner sich mit mir anfreunden, ja. Jetzt wäre blöd, wenn ich die jetzt gleich direkt quäle.
Da freuen die sich, wenn du erstmal mit dem Helm um die Ecke kommst.
Aber cool ist das schon. Verdammter Scheiß.
Ich muss ja echt nochmal ein Foto
auswählen. 12 verschiedene Größen.
Post euch noch ein Foto in die WhatsApp-Gruppe. Nur mal so. Mit einem Huhn mit einem Helm auf. Das hat schon was. Also, wir müssen da nochmal drüber nachdenken, ob das nicht eventuell notwendig ist, dass deine Hühner Helme tragen. Stefan, du hattest so eine schöne Idee in der Vorbesprechung mit so einem, dass man die Hühner, die Helme draußen irgendwie an den Stall hängt oder so.
Ja, das so aussieht, als würden sie im Vorbeigehen dann so einen Helm nehmen können, wenn der Fuchs kommt, damit sie gegen den kämpfen können oder so.
Stellst noch so Miniatur. Das geht so ein bisschen in die Richtung von meinem Wichtel, den ich hier hatte zu Weihnachten. Dass man so kleine Dinge aufstellt, die in der Fantasie dann komplettiert werden, was sie damit machen können.
Einfach ein paar Schwerter hinstellen. Die haben zwar keine Hände, aber so ein Schwert kann man immer mal brauchen.
Oder kennt ihr das? Da gibt's auch so so Seiten, wo Vögeln so Arme ange, das ist nicht Photoshop, sondern das ist halt so so Videos von Vögeln, die irgendwo rumlaufen, denen man so Arme dran gemacht hat, so muskulöse, und die dann irgendwas machen. Kennt ihr das?
Nee.
Unheimlich lustig.
Nee, ich glaube, ich hatte es mal mit so Zeichentrickarmen, habe ich, glaube ich, einmal ein Video gesehen, aber ich wusste nicht, dass das ein Genre ist.
Auch, ja. Nee, das gibt's so richtig, so irgendwelche Adler, die so, die laufen ja immer so lustig, irgendwo langlaufen und dann dabei mit den Armen irgendwie wedeln und einen Quatsch machen, und oder auch so Möwen kenne ich. Muss ich mal gucken, ob ich da ein geeignetes Video finde, was ich verlinken kann.
Nun denn. Ach, das je. Internet ist schon so hart, ne? Also gibt's schon.
Ich habe jetzt schon immer wieder so gegoogelt, das scheint ein Trend zu sein.
Ganz kurz,
was Bild der Frau berichtet in Google.
Was hast du eingegeben?
Vögel mit Armen. Jetzt bin okay. Ich auf Bild der Frau gelandet. Können Sie sich vorstellen, wie Vögel mit Armen aussehen? Und dann der neue Internet-Trend. Aber wieso sehe ich denn, kannst du diesen
gegoogelt, ist das blöd.
Bildern.
Das ist geil, oder?
Bilder.
Das ist voll geil, oder? Unglaublich lustige Videos gibt's da.
Ich habe nur Fotos bisher, es reicht schon. Habe neulich auf Twitter irgendwie
Bewegung rum. Ist super.
Ging auf Twitter irgendwie rum, so Photoshop animierte, also nicht animierte, sondern Photoshop gemachte Fake-Tiere. Was hast du jetzt wieder gefunden?
Du hast auch gerade die Bilder, oder?
Ich habe jetzt irgendwo auch Vögel
der gefunden, Eule.
Die. Nee, so drei Vögel, die drei Spatzen, die nebeneinander sitzen und irgendwie diskutieren. Oh, Birds with Arms Compilation. Oh Gott. Tonek.
So lustig.
Oh.
Okay. Also da müssen wir ein Video in die Shownotes machen, damit die Hörer auch Spaß dran haben können. Ich hatte nur neulich irgendwie so dieses, war so ein Twitter-Hashtag, und da kam dann irgendwie so die Brotmeise, oder nee, das Brotkehlchen, so rum, das Brotkehlchen. Das war halt so ein Rotkehlchen, was aber eigentlich, der Körper ist ein Brot gewesen. Das hatte jemand mit Photoshop zusammengebaut. Oder die Meise mit AIS, die bestand halt aus einem Maiskolben. Und die waren auch gut gemacht, diese Photoshop-Bilder. und sahen ganz cool aus. Also, dass du wirklich dachtest so, ey, das sieht aus, als könnte es dieses Tier geben. So, es ist halt ein Maiskolben mit Augen und Schnabel und Füßen. Aber so sah so realistisch aus. Und vor allem das Brotkehlchen fand ich sehr, sehr.
Oh ja, das Brotkehlchen ist gut. Ich sehe es gerade. Ist herrlich.
Also dieses Internet, it never ceases to amaze me. Da kommt immer wieder Sachen raus. Ich habe gerade eine Möwe mit Hanteln.
Wahrscheinlich ist der Trend uralt und wir sind jetzt irgendwie ein Jahr zu spät, aber
mindestens. Egal.
Wir sind ja auch alt.
Ja, du, ach Gott, meine Güte. Also ich meine, wie viele Generationen kommen nach uns, die das alles noch entdecken müssen? Die jetzt noch nicht, die jetzt von ihren Eltern noch nicht ins Internet gelassen werden, und allein morgen kommen wieder irgendwie ein paar hunderttausend Leute neu ins Internet dazu, die das alles erst entdecken müssen. Das ist also jeden Tag so, das ist total krass.
Das hoffentlich nicht verpassen.
Wir können ja morgen mal unseren Kindern allen die Vögel mit den Armen zeigen, mal gucken, wie sie reagieren.
Auf jeden Fall. Also mit dem Brotkehlchen und der Meise hatte meine Tochter schon viel Spaß. Also ich musste ihr dann auch erstmal erklären, dass es Bilder gibt, die nicht echt sind. Das muss man so Groundwork legen an der Stelle. Ja. So, ja, nein, diesen Vogel gibt's nicht wirklich, keine Sorge, der kommt nicht morgen auf unsere Terrasse.
Das Brotkehlchen finde ich irgendwie nicht.
Was?
Echt? Ich finde immer Brotkehlchen, kriegst du zwei verschiedene.
Soll ich dir das, bei Google Bildersuche Brotkehlchen, ist es sofort.
Ja. Sofort. Zwei verschiedene. Eins von irgendeinem Radiosender, glaube ich. Kehlchen.
Okay, mach dein WhatsApp auf, da kommt's. So, wie kommen wir jetzt, also erstmal, wie sind wir hier hingekommen? Achso, über die geilen Hühnerhelme.
Ich hab mein YouTube-Video in unsere Shownotes gepostet, dann kannst du es vielleicht in den Links.
In den Artikel
reinmachen. In den Artikel reinmachen.
Nee, ich habe ein anderes.
Folge 713, Brotkehlchen.
Ja. Halb grob. Brotkehlchen halb grob. Ja. Diese Folge ist sehr viel anders ausgegangen, als ich das am Anfang erwartet hätte. Aber gut, so kommt das manchmal. Danke, Michael, für diesen Kommentar. Ich wollte schon irgendwie sowas drunter schreiben, wie das der Sieger der Kommentarspalte bisher, weil wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so 4000 irgendwas Kommentare auf sneakpot.de bisher bekommen. Aber das war der, wo ich am meisten lachen musste, glaube ich.
Ja. Puh. So.
Oh, Christoph hat noch ein anderes Brotkehlchen, aber meins ist schöner.
Ja, ja. Welches findest du schöner?
Meins, das, was ich gepostet hatte.
Echt?
Das ist irgendwie unscharf.
Meins schöner, weil's organischer zum Vogel ist.
Ja, aber es sieht so aus, als hätte den Kopf einfach nur draufgeklebt.
Ja, so ist
es. Naja, egal. Brotkehlchen-Battle wollen wir jetzt hier nicht im Podcast austragen. Der Tonfalke, das Krokodil und die Pingeltaube habe ich hier noch. Den Flamm-Ingo, den Deopard.
Das klingt stark nach hier Neinhorn, wo wir übrigens seit vorgestern das zweite Buch haben. Da gibt es ja eine Fortsetzung vom Neinhorn.
Es gibt vom Neinhorn eine Fortsetzung?
Ja.
Ich kenne auch, wir haben nur noch den Ostermann haben wir noch.
Nee, es gibt einen richtig Neinhorn, zweiter Band. Und irgendwie das Neinhorn und die Schlangeweile heißt es, glaube ich. Und was auch von so Wortspielen strotzt. Zum Teil verstehen es die Kinder aber nicht. Also beziehungsweise musste ich dem Lucius erklären, warum das lustig ist, wenn das Neinhorn die Schlangeweile versucht zu überzeugen, einen Apfel von einem Baum zu essen. Hat er nicht verstanden, was daran der Spaß ist.
Ja, manche Sachen sind halt für die Eltern, die es vorlesen.
Genau. Und ein Pate-Zitat kommt auch noch vor. Ich glaube, die Königstochter macht irgendjemanden ein Angebot, was sie nicht ablehnen können.
Ja.
Was ich auch sehr lustig fand, aber was natürlich ein Kind nicht verstehen kann.
Ja, aber die müssen ja auch nicht alles verstehen. Das ist ja in den Filmen für Kinder auch so, dass da viel für die Erwachsenen drin ist. Und die Königstochter ist ja auch im ersten Buch schon drin. Ja, bei uns ist der Nahhund und der Wasbär sind tatsächlich kleben geblieben, weil das ja schon so Sachen sind, die Kinder immer mal wieder sagen, so na und oder was, wenn sie dir wieder nicht zugehört haben. Und ja.
Ja, auch dieses,
Papa, dieses sage. Dinge,
dieses mal so, ist bei uns auch so ein geflügeltes Wort. So, hörst du nicht zu oder nicht hin oder wie war das? Ich weiß nicht. Hörst du es nicht? Oder hörst du schlecht oder hörst du einfach nicht zu? So, mal so, mal so.
Schön, das klingt so, als sollte ich das auch langsam kaufen.
Ja.
Kann man das mit 3 schon verstehen?
Absolut. Also das Neinhorn. Es sind halt Tiere, die immer, das Neinhorn sagt immer nein, der Wasbär sagt immer was, der Nahhund sagt immer na und. Und die Königsdochter sagt immer doch. Und so unterhalten die sich dann halt miteinander und es gibt Gespräche. Man glaubt es kaum, aber es ist so.
Als Dreijährige geht es total.
Okay.
Ja, glaube ich auch.
Mich hat unsere neulich überrascht, da sind wir irgendwie am Flughafen vorbeigefahren. Da habe ich gesagt, hier, guck mal, Flugzeuge und so. Und sie guckt so hoch, ein Flugzeug. Oder ein Boot. Wie ein Boot.
What?
Einfach so aus Nichts. So, ja, oder ein Boot.
Dadaistisch.
Kurz ein bisschen philosophisch. Ein Boot in der Luft.
Ja, also manchmal so Sachen, wo du denkst, wo hast du das denn jetzt her? Oder ein Boot. Also seitdem ist das bei uns halt ein geflügeltes Wort. So, oh, ein Müsli. Oder ein Boot.
Sehr gut.
Es gibt dann immer so familieninterne Dinge oder so Bezeichnungen für irgendwelche Sachen. Irgendwas, was man nur in der Familie so nennt. Und wo man sich am Anfang nicht so Gedanken darüber macht, dass die Kinder diesen Begriff natürlich nach draußen mitnehmen und dann irgendwo anders diese Dinge so bezeichnen und dann alle anderen Kinder so ein Fragezeichen im Gesicht haben.
Tja.
Ja. Das Beispiel bei uns wäre, dass wir irgendwie mal angefangen haben, so, ich habe den Christoph mal probieren lassen, als er neulich hier war. Wir essen sehr gerne Müsli und haben irgendwie so was Porridge-artiges bestellt, was aus sehr hohen Anteilen gefriergetrockneter Früchte besteht. Das Was war das für ein Geräusch?
Nichts, Porridge. Das lügt. Das löst bei mir so einen Wirkreiz aus.
Ja, nee, es ist, ja, so klang's auch.
Es ist kein Porridge. Es ist nur so in die Richtung. Es ist so ein
also irgendwelches so ein, Getreide gekocht oder warm.
Irgendwelches es wird nicht warm gemacht.
Klingt
es,
super.
Es ist irgendein Haferflocken, getreideartiges
Schleimig?
Zeug.
Schleimig?
Und dann ist ganz viel fein geschreddertes, gefriergetrocknetes Obst drin.
Und Schleim ist, möchte halt, dann wirklich welchen hoch.
Der wird aber nicht so schmackhaft wie
angenehm.
Dieser.
Angenehm.
Da gibt's dann halt
aber irgendwie, man hat ihn immer dabei.
Das stimmt.
So wie das Nasenkotelett.
Da gibt's dann halt irgendwie eine Version mit ganz viel Himbeer oder Blaubeere und da gibt's eine Version mit Orange und Guave und
Mango. Die hast du schon
keine Ahnung. Empfohlen.
Ja.
Ja, die sind super lecker. Und irgendwie ist meine Frau mal irgendwann darauf gekommen, zu sagen, hier, Kind, jetzt iss mal deinen Schlons auf. Und dann hat meine Tochter gefragt, wie das, was Schlons bedeutet. Und dann hat sie halt gesagt, naja, das meine ich, ja.
Was so, der Stefan dann, hochwirkt.
Genau. Und jetzt hat sich bei unserer Tochter halt komplett fest eingebürgert, dass sie dieses Zeug Schlons nennt. Und die ganze Familie nennt das jetzt Schlons. Und dann ist halt die Frage, gibt's heute Müsli mit Schlons oder gibt's Brot zum Frühstück? Und mittlerweile geht das seit Monaten oder fast schon ein Jahr oder so, dass wir dieses Produkt so nennen, dass es niemand mehr irgendwie hinterfragt. Das heißt jetzt halt Schlons. Und wenn sie das aber im Kindergarten so bezeichnet und die Kids müssen bei sich hier, aber in dem Kindergarten, wo sie geht, müssen die das Frühstück selbst mitbringen. Das heißt, sie hat auch hin und wieder das, was sie als Schlons bezeichnet, in ihrer Müsli-Dose dabei. Also sie haben so eine mehrstöckige Müsli-Dose, wo dann ein Stockwerk quasi Schlons enthält. Genau. Und ich gehe immer da fest davon aus, dass sie das irgendwann in diesem Kindergarten entweder schon ein paar Mal gesagt hat oder irgendwann noch sagen wird. Und dass entweder die Erzieher oder die anderen Kinder ein sehr großes Fragezeichen über dem Kopf haben werden, wenn das passiert. Und ich warte noch, ob ich da irgendwann mal Rückmeldung bekomme, dass sie irgendwie gefragt, dass ich gefragt werde, was das soll oder so. Ist bisher noch nicht passiert. Aber sowas gibt's auch bestimmt bei euch auch, oder? Dass ihr so Eigenbezeichnungen habt, die irgendwann mal wie so ein Bumerang zu bekommen.
Ja. Ja, bis unsere mal bei euch ist und einen Platsch machen möchte, dann wunderst du dich.
Ein Platsch?
Ist das,
oh Gott.
Wenn ein großes Schwingung Geschäft. Hat,
ja, ich dachte, das ist genau.
Weil als ich habe die, da war die sehr, also waren die, glaube ich, 8-9 Monate, da habe ich die irgendwann mal aufs Klo gesetzt, weil mir das mit diesen Windeln mich genervt hat. Und da hat sie halt was gemacht und da haben wir uns gefreut, dass das geplatscht hat und so. Und seitdem heißt es halt ein Platsch machen.
Ja.
Versteht man eigentlich sofort.
Ja.
Ja, nur die
In der Kita, so hat sie hat mir erklärt, in der Kita würde sie auch keinen Platsch machen gehen, das macht sie nicht.
Ah ja,
okay,
Heimscheißer.
Dann nicht.
Heimscheißer.
Unsere macht nicht mal Pipi in der Schule. Der kommt manchmal nach Hause, ich mache ihm die Tür auf und er rennt an mir vorbei, zieht nicht mal die Jacke aus, weil er dringend Pipi machen muss. Wo ich mir sage, so, geh doch in der Schule. Nein, da haben wir keine Zeit für.
Keine Zeit?
Da könnt ihr was verpassen.
Ach so. Ah, dann kann er aber auf dem Heimweg irgendwo gehen, oder?
Heimscheißer, nee, Heimpisser, was habt ihr denn da kann für Kinder? Noch
pinkeln. Das ist auch immer lustig, wenn wir draußen irgendwo sind und er muss Pipi machen, dann, weil im Stehenpinkel kann er noch nicht, dann muss ich ihn immer so planken. Also, kann ich dir vorstellen? Ich halte ihn praktisch in der Waagrechte. Pullermann hängt dann so nach unten.
Der pullert ihn doch auf die Schuhe.
Nach unten. Nee, ich hock mich praktisch hin. Ja, dann ist es auch nicht so anstrengend. Leg meine,
ich dachte, du stehst wie ein Mann mit ausgestreckten, nach vorne ausgestreckten Armen.
Ja, klar.
Und hast deinen 25 Kilo Sohn mit Klamotten und Rucksack auf dem ausgestreckten Arm, einen Meter vor dir. Und kannst dann über den Winkel noch bestimmen, wie du in Ritze, kannst du so 2 Grad nach vorne oder nach hinten kannst du noch bestimmen, ja, genau. Mit Windrichtung, wo das dann hingeht.
Nee, ich hock mich hin, leg meine Arme auf meinen Knien ab und hab dann am einen Arm seine Oberschenkel und am anderen so seine Schulter und dann plankt er halt und pinkelt halt nach unten, ne?
Streckt auch einen Arm so wie Superman nach vorne aus, so?
Wenn ich so viel Körperspannung haben müsste, da wird nicht, also...
Ja, dich werde ich nicht plankend halten, wenn du Pipi machen musst.
Nee, das wird nichts.
Das das würde blöd aussehen. Aber ja.
Aber man würde drüber sprechen, wenn man uns so sehen würde.
Man würde die Polizei rufen, sind wir ehrlich.
Meine Frau hat neulich gesagt, ich soll ihm jetzt beibringen, im Stehen zu pinkeln, weil das scheint jetzt nötig zu werden.
Ja, aber wenn wir das erste Mal vorm Geckos gemacht haben, Christoph.
Please don't.
Ach ja.
Okay, diese Sendung ist reif für eine Abmoderation, aber vorher muss Christoph noch einen Film für nächste Woche auswählen.
Moment, ich muss hier gerade noch den, das muss ich aufschreiben, dass ich das in die Shownotes. Plank pinkeln.
Neuer Trend aus USA. Nee, aus Sulzbach am Sulzbach am Main.
Ja.
Bitte keine Fotos dazu, das brauchen wir nicht.
Nee. Okay. Oder nur so von hinten mit so ein bisschen unscharf.
Nee, ich weiß, wenn jetzt unsere Hörer oder Hörerinnen sich bei Plank pinkeln.
Ja, okay. Ach so. Ja, bitte auch. Dann irgendwo auf Instagram, Bäume, aber nicht bei uns. Zum Glück kann man bei uns keine Bilder direkt in die Kommentare einbinden. Das ist schon völlig ganz gut so.
Geht das nicht?
Ich glaube nicht. Also, nee. Du kannst einen Link reintun, aber ich glaube keine Bilder.
Okay. So, der Christoph wollte einen Film vorschlagen für nächste Woche.
Ja, aber er schreibt noch.
Nee, tue ich gar nicht.
Welches Netzwerk denn? Wo klicken wir denn?
Disney.
Ah, schon wieder.
Und ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich euch diesen Film zumuten will, weil es nicht so ganz euer Genre ist und weil es schon auch ein unangenehmes Thema ist. Es geht um sexuelle Gewalt.
Raus.
Und es ist ein wie bitte?
Nicht mal weiter.
Und es ist ein Schlamm- und Lederfilm. Oh Gott, ja. Aber er soll sehr gut sein und es ist ein Ridley Scott Film, womit wir eigentlich auch in der Regel gute Erfahrungen gemacht haben. Es ist The Last Duel, das letzte Duell mit einem unglaublichen Cast. Ja.
Der ist aber schon von letztem Jahr, gell?
Ja,
ein bisschen alten Scheiß.
Aber wir haben noch nicht geschaut. Also ich habe auch noch nicht geschaut und du hast recht, der ist vom letzten Jahr, aber ich schieb den schon seit, ich weiß nicht, seit Anfang Dezember vor mir her. Aber dann kam immer irgendwas anderes, was ich dringender vorschlagen wollte.
Und, 2,5 Stunden.
Ja, schauen wir mal, ob das lohnt. Ich gebe zu, es ist ein bisschen
Drama.
Ich glaube, er hat es verdient, ein Headliner zu sein. Hab ich so das Gefühl.
Okay. Schauen wir mal. Matt Damon.
Matt Damon.
Ben Affleck.
Matt Damon mit einer grandiosen Fukuhila-Frisur. Die aber wahrscheinlich.
Zahnbelag.
Ja, ich auch. Ich auch.
Man sieht halt immer diesen zu jungen Kylo Ren, aber ich glaube, er kann mehr, als wir ihm gut schreiben.
Ja, und den Marriage-Dings haben wir doch auch gesehen.
Marriage Story, ja.
Oh, das war auch schlimm.
Und noch ein paar andere. Hier, und Jodie Comer haben wir in unserem Lieblingsfilm von letztem Jahr gesehen. Free Guy. Da war sie der Love Interest.
Ah, okay. Siehst du, den Namen hätte ich jetzt gar nicht wiedererkannt. Okay. The Last Duel. Hatte ich ja auch wirklich, ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Ja, auch nicht. Ich kann auch bekannt geben, dass ich diesen Apfelcider nicht ausgetrunken habe. Das war mir dann doch auf Dauer zu eklig.
wurde mir dauernd vorgeschlagen. Ich meine, klar, ist halt auch mein Genre. Und ist jetzt in mehreren Podcasts, zum Teil habe ich es abgebrochen, weil ich nicht gespoilert werden wollte oder nicht zu stark gespoilert werden wollte, ist es krass empfohlen worden und in besten Listen ganz hoch drin. Und habe ich gedacht, okay, also scheint verdient zu haben, dass wir ihn mal als Headliner uns anschauen. Also
selbst Disney weiß schon, dass das dein Genre ist, ja?
Offensichtlich.
Also da gucken wir gar, also ich weiß nicht, was du noch so guckst, aber so oft guckst du ja wahrscheinlich die Schlamm- und Lederfilme eher bei Netflix, oder?
Ja, du hast recht, das ist eigentlich komisch. Aber bei Disney wurde mir andauernd empfohlen, also die scheinen es doch irgendwie
wahrscheinlich zu wissen. Klickst du immer bei den ganzen Cookies auf ja, alles bitte und dann weißt du nicht bloß das auch.
Macht mir das nicht so?
Ja, Weiß ich, das kommt drauf an. Irgendwo habe ich neulich einen Tweet gesehen, wo einer schrieb, irgendwie Webseite besuchen im Jahre 2022, ist dann irgendwie so aufrufen, rauskriegen, wie man die Cookies ablehnt, dann, was war's, irgendwie Browser-Benachrichtigungen wegklicken, dann ablehnen, dass das Ding einen orten darf und dann, ich weiß die Details nicht mehr, aber es war irgendwie so eine Litanei von Dingen, die man so klicken muss, bevor man die eigentliche Webseite dann mal zu Gesicht bekommt.
Ah, stimmt, ich glaube, das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, da dachte ich so, ah ja, da ist viel Wahrheit drin. Naja. Gut, also, das war Folge 700 und ich habe keine Ahnung, 13?
13.
12? 13, genau. Und
13 habe ich sprachen in vor allem Instagram richtig geschrieben? Ich glaube nicht. Naja.
Wir sprachen vor allem über Hühnerhelme im Wesentlichen.
Tatsächlich.
Und nebenbei noch über Filme wie Encanto und
Und Plankpinkeln.
Plankpinkeln, das war kein Film, das war Real-Life-Events. Im Rausch der Sterne, all das könnt ihr kommentieren auf sneakpot.de, wenn ihr die 713 anklickt. Da gibt's auch die Shownotes mit den ganzen Videos und den Fotos von den Hühnern mit Helmen und den... Nee, egal. Also den Kommentar könnt ihr unter der 712 finden. Da ist der Link zu diesem Deal, falls ihr unbedingt Hühnerhelme bestellen wollt, was wir nur nachträglich unterstützen können. Und nächste Woche könnt ihr wieder reinhören, wenn wir The Last Duel besprechen. Wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Hasta mañana.